paar Hakeligkeiten gab es dann dies Jahr doch, weil das lief dies Jahr dann nicht so rund, wie es hätte sein müssen. Das hat die Organisation trotzdem noch auffangen können. Mit den Entwicklungen in letzter Zeit ist es dann aber auch so, dass Jim halt gesehen hat und wir halt auch. Es geht hier halt nicht um, es geht, also für mich geht es auch nicht um Rheinfire an sich. Es geht halt um ein Footballprogramm und da sind Menschen involviert. Und wir schulden den Menschen, dass wir es halt richtig machen.
Selbst wenn das jetzt 35, 34 ausgegangen wäre für Nordic, hätte man zumindest sagen können, okay, wir sind da auf Augenhöhe. Aber ein 35-0 ist natürlich schon eine Klatsche. Ne? Das ist also nicht irgendwie, dass du sagst, da hatten wir eine Chance an dem Tag. Jetzt kann man immer sagen, okay, man hat auch mal den Ausrutscher, der passiert halt einfach. Aber im Football ist die Anzahl der Spiele nicht so groß und die Galaxy dieses Jahr auch nicht so dominierend, dass man sagen kann, okay, wir können uns so einen Ausrutscher erlauben.
Heute haben wir wieder einen Gast für euch, René Engels. Kommen wir gleich dazu. Wir sind der Football Now Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Videocutter, Audiocutter und Podcastberater. Und bei mir ist wieder Hall of Fame Deutschland Nominierter Martin Hanselmann. Servus.
Muss ja alles.
Das muss. Wir voten dich da hoch mit unserer Community.
Verdient, Martin.
Ja, und, danke schön, René, danke, René.
Und er meldet sich schon, René Engels, Steuerberater mit Leib und Seele und Co-Founder von Rheinfire. Servus, René, hi.
Servus, Johannes, grüßt euch. Hallo, Martin, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich,
ja,
hier
gerne,
zu
sein. René. Ja, ja, freut mich wirklich.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kurzer Einwurf, Martin und ich sprechen am Ende der Folge noch kurz über ELF und GFL, über den Spieltag. Wir haben jetzt Dienstag, den 17. Juni und sprechen über ELF Woche 5 und auch den GFL-Spieltag. Na, Martin.
Jawohl, machen wir. Ja, war eine tolle Folge mit dem René, interessant. Aber wir dürfen natürlich die Spiele nicht vergessen, ganz klar.
Ihr beiden habt ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Du hast unter Martin schon gespielt, sowohl bei den Düsseldorf Panda als auch in der deutschen Nationalmannschaft. Ja, hol uns doch mal ab. Wie war das mit Martin? Was ist eure Story gemeinsam auch?
Ja, ich erzähl's gerne mal aus meiner Perspektive. Ich bin seit 1994 im Ranked Football zu Hause, bei den Düsseldorf Panthern groß geworden. Mein sehr traditionsreicher Verein, der älteste noch bestehende Europas, neben den Frankfurter Löwen, die sich leider aufgelöst haben. Als ich angefangen habe, waren wir noch Rekordmeister. Die letzte Meisterschaft im Herrenbereich ist dann aber auch kurz darum passiert. Ich muss ich nachgucken, 95. Und ich habe das dann nur die Nachwehen erlebt. Wir haben die erste Meisterschaft mit den Düsseldorf Panthern der Jugend gewonnen, 98, nachdem wir das erste Team waren, was gegen eine Südmannschaft mal ein Finale verloren hat, in Stuttgart gegen Darmstadt, das ein sehr, sehr schmerzliches Ereignis für uns war. Aber unter Steffen Breuer haben wir 98 das Ding gewonnen, dann ist ja eine Dynastie bei den Düsseldorf Panthern losgebrochen, die stetig auf erfolgreiche Jugend einzahlte, aber das irgendwie nicht in die Herren reinretten konnte, wo ich 99 in die Herren gekommen bin. Da hatte ich dann 2 Jahre das Glück, dass wir ein sehr gutes Programm um Walter Rolfing aufgebaut haben. Gott hab ihn selig. Dann war es lange wieder schwierig, aber dann kam für mich durchaus eine sehr schöne Phase, als Martin zu uns gestoßen ist, weil Martin dann wieder was gemacht hat, was ich an ihm unglaublich schätze. Er ist ein sehr positiver Mensch, Menschenfänger im positiven Sinne, würde ich behaupten. Football-Enthusiast durch und durch und hat da halt ein Programm aufgebaut in den Jahren, wo er bei uns war, wo man sich zu Hause fühlen konnte. Hat die Panther wieder aus einer gewissen Lethargie befreit, zusammenwirken mit dem damaligen Vorstand. Und das hat sich einfach toll angefühlt und da war ich sehr froh, Teil zu sein. Hatte parallel das Glück, dass aber einige Panther-Trainer, auch um Walter Rolfing, mich sehr protegiert haben, weil sie neben meinen physischen, teilweise Unzulänglichkeiten, ich bin nicht sehr groß, ich war nie sehr schnell, ich war solide schnell, gute Change of Direction Skills und ich war solide stark am Ende auch, aber dass ich dann trotzdem über mein Spielverständnis immer mal die Chance hatte, nah am Kader der Nationalmannschaft zu sein. Leider immer schwer verletzt zu großen Events wie die Europameisterschaft, die World Games oder die WM in Japan. Ich bin jedes Mal da parallel im Krankenhaus gewesen. Leider durfte einmal dann wirklich spielen für Deutschland im EM-Qualifikationsspiel in Flensburg gegen Dänemark.
Dänemark, ja.
Ja, und bin aber auch da wieder mit einer Schulterluxation dann doch irgendwie im zweiten Viertel ausgeschieden. Dennoch, auch da verbindet mich wirklich nur Positives mit Martin und bin froh, dass ich aufgrund dieser tollen Verbundenheit, die im Football ja häufig zu Hause ist, heute gerne hier auch mitwirken darf im Podcast.
Ja, Martin, erzählst du mal aus deiner Sicht, wie war das damals mit René?
Ja, also ich kann diese ganzen Komplimente zurückgeben. Der René ist ein ganz positiver und toller Mensch, der sein Herz an den Football verloren hat und es auch immer gelebt hat. Also von Anfang an, als ich ihn kennenlernte, das gelebt hat und sicherlich ein Spielertyp ist, der genau eben zu mir passt. Jemand, der hart arbeitet, der strukturiert ist, seine Ziele vor Augen hat und sein Leben auch so einteilen kann, dass es funktioniert. Und so war er immer Teil meiner Panther-Mannschaft sozusagen zu dieser Zeit und 2006 auch in der Nationalmannschaft. Immer wieder, ja, sicherlich auch vielleicht durch Studium, dass das als Steuerberater eben auch sehr schwierig ist oder auch beruflich dann von Verletzungen eingeholt wurde, hat sich aber immer wieder zurückgekämpft. Also der René hat sich da immer rausgekämpft, zurückgekämpft und hat das Spiel verstanden und darüber hat er auch seinen Platz verdient in dem Team und dort eben sein Bestes gegeben. Ja, das sind so die Sachen, die mich verbinden. Düsseldorf war immer, das ist ja auch kein Geheimnis, für mich eine Traumstation. Ich war immer Panther-Fan, seitdem ich Football spiele, habe ich immer so den Düsseldorf Panthern hochgeäugt, als wir 82, 83 angefangen hatten in den 80er Jahren. Und dann kam mal der Anruf vom Steffen Breuer, der sagte, du, kannst du dir denn das vorstellen? Wir waren befreundet, der Steffen und ich, seit vielen Jahren. Und so sind wir so zusammengekommen und die Jahre, vier oder fünf Jahre in Düsseldorf, die ich hatte, waren einfach ganz toll. Waren tolle Jahre. Wir haben ein Programm aufgebaut, das dann am Ende sehr erfolgreich war in der GFL. Das hat immer Spaß gemacht. In Düsseldorf ist eine Sportstadt. Wir hatten gute Voraussetzungen, wir hatten gute Möglichkeiten. Natürlich hätten sie immer besser sein können. Zu dem Zeitpunkt war dann Benrath das Stadion, aber für mich eben war toll, in der Leichtathletik-Arena zu sitzen, da mein kleines Office zu haben. Und wir haben dann außerhalb der Arena trainiert. Und da gibt's ganz viele tolle Geschichten. Wir hatten vorhin mal über eine gesprochen, die ich in Düsseldorf erlebt habe.
Gehen wir doch vielleicht mal auf eine drauf ein, über die wir gesprochen haben. René, du hast so gemeint, für dich war es das erste Mal unter einem Offense-Coordinator als Head-Coach zu spielen. Oder sind wir Defense-Koordinatoren? Ja. Hol uns und unsere Hörer doch mal kurz ab, was da das Ding war.
Gerne. Ja, also mein Football, früher hat man gesagt, als ich groß geworden bin, also ich habe Football, bin ich sozialisiert worden mit den Oakland Raiders damals, mit richtig bösen Jungs, die das Spiel dominieren. Und ich bin geprägt worden mit Defense Wins Championships und Offense unterhält das Publikum. Ich glaube, heute kann man schon konstatieren, es gewinnt der am Ende den Ball in der Hand hat. Und ich glaube, in dem Spannungsfeld sind dann bei Martins Ankunft bei den Panthern Welten aufeinander geprallt. Meine Trainer haben mich immer sehr geschätzt, weil ich kannte halt jede Position in der Verteidigung. Ich kannte auch die Offense. Ich konnte in kürzester Zeit erkennen, wenn was systematisch nicht passt. Und systematische Verteidigung heißt halt relativ schnell, es ist halt Touchdown. So ein Touchdown kassieren wegen einer Kleinigkeit, da haben meine Trainer schon immer gesagt, René, wenn du das siehst, dann nimm einen Timeout, rette uns vor dem Touchdown, bring uns neu an die Front, alles ist gut. Ja, Martin muss das halt diametral anders gesehen haben, weil Martin ist fast geplatzt, als ich mich innerlich feierte, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, weil ich habe ihn scheinbar für seinen Two-Minute-Drill einen Timeout geklaut, was vielleicht er braucht vor der Halbzeit oder vom Ende des Spiels, um den letzten Touchdown zu machen, um uns zum Sieg zu bringen. Also heutzutage verstehe ich den Kontext, aber er hat mich da auch nicht vorher gewarnt. Wie gesagt, das war wirklich schräg, wenn man meint, gerade alles richtig zu tun und sein Trainer eigentlich fast wartet, dass jetzt der Trainer kommt und sagt, René, boah, danke, du bist hier meine verlängerte Arm am Feld. Danke, dass du das gelöst hast. Und dann geht da so einer richtig in die Spitze. Wobei, wie gesagt, das ist ein prägender Moment und das war schon bezeichnet halt für die Zusammenarbeit. Aber ich habe es ihm schnell verziehen, weil ich ihn ja verstanden habe. Im Kern habe ich es verstanden. Ich hätte ihn einfach einen Offensliner encroachen müssen für 5 Yards, wäre das Thema auch unterbrochen gewesen. Das war ein Learning, das habe ich mitgenommen.
Sehr schön, aber ich habe es vorhin ja auch gesagt, du bist dann in einem lusteren Kreis, da gibt es mehrere, die noch ein Trauma davon haben, weil sie einfach ein Timeout genommen haben unter meiner Führung, das ist nicht gut und ich bin da so, das ist meine Philosophie, also ich habe das, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, auch von Bob Nielsen, das ist nicht irgendwie jetzt mir selber auf die Fahne zu schreiben, sondern das ist ganz einfach, die meisten guten Footballspiele werden tatsächlich am Ende eben gewonnen und wenn ich ein Spiel habe, offenslastig eben, und du bist im 2-Minute oder 3 Minuten vor Ende und du bist 2 Touchdowns zurück, dann musst du noch nicht zucken. Dann hast du mit 3 Timeouts auf der Uhr noch alle Zeit der Welt, das Ding zu drehen und richtig hinzukriegen. Und das war immer meine Philosophie. Und manchmal haben wirklich Spieler oder Trainer einfach einen Timeout genommen und da war es dann einfach mit dem Spannungsbogen überzogen. Und man sagt mir nach, dass ich tatsächlich auch erregt sein kann am Spielfeldrand.
Minimal.
René, das ist ganz. Wir saßen mal im Bus, es war eine Heimfahrt von Berlin und die Trainer saßen ja immer unten in dem doppelstöckigen Bus. Und irgendwie sind die Trainer, DJ Anderson war das, der hat irgendwie gesagt, ja, wie sind die Coaches an der Seitenlinie? Und es ist wirklich so. Ich war immer überzeugt davon, dass ich ganz ruhig und entspannt an der Seitenlinie bin und das ganz souverän leite. Und das habe ich dann so gesagt. Und erinnerst du dich noch an den Detlef Klicks, Defensive Line Trainer? Und der hat sich gekriegelt vor Lachen. Er sagt, Coach, du rennst da rum wie ein HB-Männchen rauf und runter. Also, ich habe dann tatsächlich gelernt, dass Selbstempfinden und Fremdempfinden zwei völlig unterschiedliche Dinge sein können.
Ja.
Also wirklich witzig, ne? War echt gut. Ne? Und das habe ich da echt über mich gelernt. Auf einer Fahrt zurück von Berlin war das. Da habe ich das echt gemerkt, oh, das ist ganz anders.
Ja, so ist es auch mal dann, wenn man sich da mal von außen eine Meinung holt, dann ja.
Ja.
Ich meine, du bist ja da auch in deiner Zone, so sage ich mal, wenn du da am Coachen bist und voll im Game und gibst dir da auch von deiner Seite aus alles, um das Spiel auch zu gewinnen. Und ja, von dem her.
Ist so, ne? Und du hast halt dann deine Ideen, deine Philosophien und versuchst es einfach dann auch richtig zu machen. Also ohne es jetzt falsch zu machen. Aber gut, schöne Geschichte, die uns verbindet, René.
Auf jeden Fall.
Sowas vergisst man nicht, ja.
Niemals.
Niemals. Ja, René, du hast doch so gemeint, dass du bei Martin immer schätzt, dass er immer tolle Programme aufgebaut hast, in denen du dich auch wohlgefühlt hast. Ich kann mich noch daran erinnern, ich meine, dass du das auch gesagt hast, damals in der zweiten ELF-Saison, als Martin dann bei der Search nicht mehr Headcoach war und wir waren damals bei euch zu Besuch gegen Galaxy, habt ihr da gespielt mit Ryan Fire und dann bist du auch direkt auf Martin. Ja. Genau, und dann bist du direkt auf Martin zugegangen, hast gesagt, hey, ja, du verstehst es eigentlich gar nicht, weil du kennst ja eigentlich Martins Programme, weshalb es bei der Search nicht so funktioniert hat. Du kannst gar nicht richtig nachvollziehen. Ja, was macht es denn da für dich aus, die Programme von Martin, und wie war auch da so dein Eindruck damals in der zweiten ELF-Saison?
Ja, das ist jetzt, also in der zweiten ELF-Saison war ja dann unsere erste mit Ryan Fire. Genau. Und da hatte ich halt insofern ganz viele eigene Baustellen, wie stetig. Das ist halt sehr, sehr herausforderndes Projekt aus allen Dimensionen, sportlich wie wirtschaftlich. Ja, wie habe ich es erlebt? Halt, wie gesagt, Martin gibt halt Struktur. Martin hat sich wie wenig weitere intensiv mit Football beschäftigt, was ja bis zu seinen besten Verbindungen nach Nordamerika geht, wo man an College-Programm jetzt in South Dakota ist das, ne? Oder North? South Dakota. So, und er investiert halt super viel in den Sport, auch aus Passion und Liebe, und das trägt er halt weiter und das färbt halt positiv auf jeden, der das lebt. Du kannst bei Martin halt im Rahmen dessen, was dann der Verein Jurgen noch hergibt, so professionell Football leben, wie es halt in Europa nur geht, im Bereich Amateursport ohne schulische Einrichtungen und ohne Geld zu verdienen. Und wenn du diesen Sport halt aus Leidenschaft machst und du weißt, du hast nur wenige Jahre inaktiv zu machen und für dich ist College keine Option oder Profitum in Nordamerika oder in CFL kein, dann wofür machst du es denn dann? Ja, um so professionell die Erlebnis zu haben. Und das hast du bei Martin halt geboten bekommen. Auf einer verbindlichen, leistungsorientierten, aber auch menschlichen Art. Und das hat er für mich, wo ich ihn erlebt habe, immer toll gemacht. Er hat dann auch Trainer angezogen, die genauso funktionieren. Das war halt also immer ein tolles Football-Environment. Plus sein Input als Strength and Conditioning Athletic Coach, den Input, den er dir da auch ins Leben mitgegeben hat, was du tun kannst, wenn du denn deinen Sport maximal leben kannst. Und der hat ja nun mal nicht nur am Spieltag drei Phasen mit Offense, Defense und Special Teams. Er hat übers Jahr ja auch, da bin ich zu weit weg, aber drei, vier Phasen. Er hat die, also man ist ja nie in einer richtigen Off-Season. Wenn man das ernsthaft macht, ist man ja immer dran. Immer dran. Und er hilft dir in allen Phasen, das Beste aus dir rauszuholen, was dann noch verbindbar ist mit einem Hauptjob in Deutschland. Und das habe ich geschätzt, weil ich habe es nicht für Geld gemacht. Ich mache heute Football noch in Football nichts fürs Geld. Geld hilft für viele Themen, aber ich mache es nicht fürs Geld. Und das habe ich bei Martin gefunden, was ich woanders halt nicht gefunden habe oder nicht so häufig gefunden habe. Und da habe ich mich dann halt wohlgefühlt. Und darum, weil ich glaube, ich weiß, dass die meisten, dafür, ich mache Football seit 94, ich kenne also die Gründerväter als immer noch Aktive, und ich habe es bis 2012 dann auch als Trainer noch gemacht. Ich glaube, bis auf die letzten 3, 4, 5 Jahre vor ELF-Gründung kenne ich, glaube ich, eigentlich jeden Spieler irgendwie näher oder nicht näher, weil ich irgendwelche Anknüpfungspunkte habe. Und im Kern, bis auf ein paar NFLE-Hochzeitleute, die wirklich dann auch Glück gehabt haben mit finanziellen Mitteln, die meisten machen es aus, die haben auch Träume, aber aus Passion zum Sport, aus Leidenschaft zu dem Sport. Und denen das bieten zu können, was ich nicht kriegen konnte als Aktiver. Das hat der Martin geschafft, aber die meisten kriegen es nicht. Deswegen hat mich das in Stuttgart ein bisschen gewundert, weil ich glaubte, dass Martin das mit Sicherheit auch da verkörpert. Aus heutiger Perspektive, da mag mich Martin jetzt dann vielleicht berichtigen oder bestätigen, Stuttgart war halt mit der Abspaltung, also mit dem
wie sich das mit den Scorpions entfaltet hat. Da weiß ich von Marvin Pluder ein paar Themen, weil der war Vereinsmitglied in Stuttgart. Ich glaube, da ist einfach so viel zusammengekommen. Und dann hat vielleicht auch Martin in seinem großen sportlichen Ehrgeiz sich auch zu viel Aufgaben auf die Agenda geschrieben. Wie gerade schon erzählt, was seine sportlichen Veränderungen jetzt ausmachen. Und dann vielleicht auch noch Pech gehabt, dass in der Struktur, wie er drin war, nicht alle seine Vision gesehen haben. Und dann, wenn es nicht alle in die gleiche Richtung laufen oder in die gleichen Leitplanken auf der Autobahn unterwegs sind, dann kommt halt ungewollt oder gewollte Querfeuer, dann muss das irgendwann mal kochen. Und das ist meine, weil du gefragt hast, was ist meine Wahl, das ist so ein bisschen, aber dafür bin ich viel zu weit außerhalb. Aber irgendwas da muss es sein, weil sonst funktionieren Martins Programme eigentlich. Ja.
Martin. Ja, grundsätzlich ja. Und das ist schon richtig. Da waren einfach zu viele Aufgaben und zu viele Störfeuer. Und es ist schon so, ich habe mich auf ganz viele Sachen konzentrieren müssen, so im Nachhinein, die eigentlich nicht das so ausgemacht hatten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber gut, auch das gehört zu einem Trainerleben dazu. Also auch da, und das Verrückte ist, das kam von Jim Tom Schuler. Der hat mich dann angerufen, also kurz nachdem das bekannt wurde, und hat mir genau das gesagt. Er hat gesagt, hey, das gehört zu einem Trainerleben dazu, auch das zu erleben und zu haben. Also ich hatte auch ganz, ganz vieles, ganz, ganz viel positives Feedback dazu, dass man da eben nicht frustriert sein soll. Aber natürlich ist man frustriert. Natürlich ist wenn du einen Plan hast, eine Vision hast und es klappt dann nicht, dann bist du natürlich frustriert, ne? Das ist ganz klar. Aber gut, ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her und ich denke, dass ich das ganz gut verarbeitet habe, dass das also mein Leben beeinflusst. Ich bin nicht suizidgefährdet. Also insofern alles gut. Aber ja, war eine schwierige Zeit, war eine sehr stressige Zeit, sehr intensive Zeit. Und das muss man auch mal mitnehmen als Trainer, dass man sagt, okay, ich muss das auch einfach mal verarbeiten. Gehört dazu und ist einfach so.
Aber genau das zeichnet dich ja aus. Also du bist nie fertig. Meine Frau Hasser sagt mir, dass ich auch nie fertig bin, aber das ist eine Niederlage. Also in einem Zeitpunkt ein Ereignis zu haben, was einen mal umgeworfen hat, das macht definierten Charakter nicht, sondern wie man damit umgeht. Und solange man nicht aufhört und seine Lehren daraus zieht, das ist doch Leben. Und genauso funktioniert für mich halt auch Football. Und das anzuerkennen, ich ja auch, auf dem richtigen Weg. Ohne Bumps on the Road geht's halt nicht. Das ist halt einfach so.
Und du kannst ja daraus lernen. Ja. Also du kannst ja daraus ganz viel lernen für deine Zukunft, für die weitere Tätigkeit. Ich bin ja deswegen nicht wieder, René sagt, ich bin nicht fertig, sondern ich bin weiter im Football, ich arbeite weiter im Football, ich coache Leute, ich mache mein Ding, ich mache das Programm in Bayern jetzt gerade, das wir letztes Jahr sehr erfolgreich beendet haben. Wir machen da jetzt weiter. Also das ist schön und ja, ich werde auch nicht aufhören. Also müsst überhaupt
ich
nicht
bitte dich drum. Soll, ne? Würde Football Deutschland was verlieren, wenn du es tätest?
Nein. Noch ist das Feuer auch da. Ich habe Spaß daran, eben etwas aufzubauen, zu sagen, hey, das ist so. Warum das so ist, kann ich auch gar nicht sagen. Warum ich jemand bin, der gerne was aufbaut. Ich glaube, das passiert einfach so. Das kannst du nicht vorher machen. Ich hatte noch nie eine Mannschaft. Das war immer früher, da habe ich immer davon geträumt oder habe mir gesagt, Mensch, sowas wie Braunschweig, wo Geld da ist, wo du einfach loslegen kannst. Ne?
Ich hab hier ist der Schlüssel, aufgebaut. Steig in mein Auto. Ja,
genau. Hier ist der Schlüssel, hier ist ein Auto und fahr. Ne? Keine Ahnung, warum es mich immer zu den anderen Dingen hingezogen hat, aber ich hatte immer Freude dabei. Und wenn du das dann mit Erfolg krönst, dann ist doch alles richtig, dann passt es auch. Ne?
Ja, und ich weiß auch damals, als du es vorhin erwähnt hast, wir waren ja da bei Rheinfire gegen Galaxy dann da in der zweiten Season und dann ist Jim Tom Sula ist extra nach dem Spiel nochmal auf dich zugegangen, wollte persönlich mit dir sprechen. Das war ihm echt wichtig, dass er dir das auch nochmal persönlich dann eben sagt, weil er kennt es auch aus der NFL und man hinterfragt dann erstmal alles und sich selber und darf sich da nicht komplett hängen lassen, das weiß ich noch.
Ja, das war wirklich toll, also ja. Was man da so alles erlebt hat dann und Leute, die mit einem gesprochen haben. Vor allem, wenn das dann eben sehr hochdekorierte Trainerkollegen sind, dann hilft das natürlich nochmal viel mehr weiter, ne? Also Bob Nielsen hat angerufen und hat gesagt, du musst so lange im Coaching sein, dann passiert das. Du musst, wenn du lange genug dabei bist, passiert dir das.
Ja. Ja, da kommen wir noch nicht drum rum, ja. Genau, ja. Und dann würde ich doch gleich mal auf das aktuelle Thema auch mal eingehen. Ich denke, es wird unsere Hörer auch interessieren, René, wenn wir dich schon da haben. Wir nehmen ja jetzt vor dem 5. Spieltag auch auf, also am Donnerstag. Es war jetzt am Dienstag verkündet worden, dass ihr mit Jim Tomsula jetzt die Saison nicht weitermachen werdet als Head Coach. Hol uns doch mal, bevor ich jetzt irgendwas zitiere, was vielleicht schon wieder ganz anders ist, hol uns doch mal ab, was da los war. Er war jetzt auch in den USA aus persönlichen Gründen noch, er war ja noch gar nicht da. Ja, hol uns doch gerne mal ab.
Genau, er war im Januar kurz bei uns hier in der Vorbereitung, dann aber auch wieder rüber. Also wir sind ja einfach unglaublich dankbar für das, was Jim hier ab Tag 1 getan hat. Also als wir das Programm hier aufgelegt haben, haben wir Gott sei Dank in Düsseldorf ein sehr intaktes Netzwerk und da gibt es jetzt verschiedene Geschichten, wer wen da zuerst bei Jim gefragt hat, aber ich würde, für meine Facette der Wahrheit ist tatsächlich, dass Jim einfach über Rheinfall hier sehr gute Beziehungen, selbst sich aufgebaut in der Stadt und hier wahre Freunde gefunden hat. Das ist meine alte Vereinspräsidentin, die Isa Fiedler, und am Ende nach Gespräch mit Christian Mohr auch ein bisschen, haben wir Isa, kannst du mal deinen Freund anrufen, ob der nicht irgendwie mal nach Deutschland kommen möchte? Wir haben so eine ganz bekloppte Idee. Also Patrick hat auch gesagt, müsst ihr machen, aber für mich ist es die Isa Fiedler gewesen tatsächlich, die am Ende gesagt hat, ja, der hat da schon seit Jahren irgendwie Ideen, der will nach Hause, der will nach Deutschland, der und, der will seinem jüngsten Sohn, der ist ja ein bisschen der Nachzüge zu den älteren Geschwistern, auch nochmal Europa zeigen, was seine Geschwister erlebt haben. Nee, meldet euch doch mal da. Ja, da haben wir uns da gemeldet, der Martin mehr als ich. Ja, und der saß dann, das war ja kurz vorm Finale, wir waren in der Vorbereitung auf unser Announcement und dann, ja, könnt ihr einen Flieger buchen, ich komme rüber. Ihr macht euch keinen Stress, ich fliege auch nur Holzklasse. Also total unprätentiös. Ja, ich wollte eh mal die Isa wiedersehen. Da ist der hier rübergekommen zum ELF-Finale, wir haben uns das angeguckt und ja, jetzt müsste ich gucken, wie die Historie komplett war, aber mehr oder weniger, dann hat er ja schon gesagt, Leute, ich habe hier noch einen laufenden Vertrag bei den Cowboys, aber so ein Bubble-Jahr wie Corona, das mache ich nicht nochmal in der Liga. Ich verrate jetzt, glaube ich, keine ganz großen Betriebsgeheimnisse von Jim. Und dann hat er diesen Vertrag halt noch geehrt und danach sind wir dann übereingekommen und dann war der halt hier. Das war tatsächlich im Recruiting noch ein bisschen schwierig, weil er den Vertrag halt wirklich geehrt hat und wir nichts sagen konnten und wir auch nichts Fixes hatten. Aber wenn man sich da einmal tief in die Augen geguckt hat, dann war eigentlich klar, wir kriegen das schon zusammen hin. Und dann war es ja zum Glück so, dass wir hier auch eine intakte Coaching-Crew um unsere Netzwerke in Düsseldorf aufbauen konnten, die dann hier zwischenzeitlich das Recruiting gemacht haben. Lange Rede, kurz Sinn, so sind wir zusammengekommen und seitdem hat er sich halt mehr als verdient gemacht, weil er macht das. Er sagt, auch da zitiere ich ihn hoffentlich nicht falsch, Football did very good for the Tomsula family und er liebt Football und Football hat ihm sehr, sehr gut getan für seine Familie und er ist jetzt Gott sei Dank in der Position, dass er zurückgeben kann und er weiß das auch und deswegen will er das auch. Der war nie für Geld hier. Also deswegen, und was aber wichtig war, Familie, dass er hat in der NFL so viel entbehrt für die Familie, dass halt eine Sache klar war, wenn Familie ansteht, hat das Vorrang. Und da haben wir gesagt, das ist für uns sowas von selbstverständlich, weil wir wollen es professioneller hier machen. Aber wir sind noch so weit weg, es professionell zu tun. Und solange ich hier eben keinen reich mache, muss das Menschliche nur mindestens noch im Vordergrund stehen. Und dann ist die Familie ganz vorne mit dabei. Weil von der nimmt man ja Aufmerksamkeit und finanzielle Mittel weg, wenn man die in so ein Programm reinsteckt. Von daher war das ab Tag 1 immer klar. Wir hatten da einen ordentlichen Austausch. Und dann hat sie es leider im Laufe der letzten Saison angedeutet, dass es da familiär, elternseits und jetzt in Teil, dass es da halt ein paar Themen gibt. Und da wollte er halt da sein. So, hat dann aus der Ferne, was ja eh schon war, der ist ja nicht das ganze Jahr hier, das können wir für ihn nicht regeln, auch für uns nicht. Das ganze Management, wir haben immer Trainer nach Amerika entsandt, Timor war drüben auf Conventions, Detlef Reck hat ihn besucht, andere waren drüben, man hat es über Online-Meetings gemacht, über die Huddle-Plattform, man hat die Depth-Charts entwickelt. Da gab es auch dieses Jahr hinreichenden Austausch zu. Er hat seine Positionstrainer, seine Koordinatoren installiert. So, aber dann ein paar Haklichkeiten gab es dann dieses Jahr doch, weil es lief dies ja dann nicht so rund, wie es hätte sein müssen. Das hat die Organisation trotzdem noch auffangen können. Mit den Entwicklungen in letzter Zeit ist es dann aber auch so, dass Jim halt gesehen hat und wir halt auch. Es geht hier halt nicht um, für mich geht es auch nicht um Rheinfall an sich. Es geht halt um ein Footballprogramm und da sind Menschen involviert. Und wir schulden den Menschen, dass wir es halt richtig machen. Und da war jetzt dann doch so viel Vakuum, auch nach den sportlichen Entwicklungen der letzten Tage, dass wir das nicht weiter so dies Jahr zumindest weiterlaufen lassen konnten. Wir müssen jetzt halt Strukturen schaffen, die den 60 Spielern, die hier committed sind, helfen, das Beste zu ihren Fähigkeiten auf dieser Reise durch eine Saison zu ermöglichen. Wir haben ein paar Leute, die sind halt Mitte, Ende 30. Ob die noch 2, 3, 4 Jahre spielen, weiß ich nicht. Und da können wir halt nicht sagen, wir ändern jetzt einfach nichts, obwohl wir ein Problem erkannt haben, was dieses Jahr gerade da ist, auf Umständen, die wir schätzen, ehren und anerkennen. Aber dann konnten wir nicht mehr sagen, es geht so weiter. Das hat auch der Jim so gesehen. Und deswegen haben wir dann gesagt, gut, dann müssen wir jetzt das halt announcen und müssen ein paar Veränderungen herbeiführen. Genau, und das ist so, wie ich die Reise beschreiben wollen würde. Wenn man das, also ich finde das ja toll, dass Social Media da ist und dass jetzt so viele Leute Engagement haben und sich, das kommt halt mit professionellen Strukturen. Als ich noch gespielt habe, war meine Mutter auf der Tribüne, meine Freundin und vielleicht mein Bruder. Und da hat sich keiner im Facebook drüber unterhalten oder MySpace oder whatever, ICQ. Und jetzt haben halt alle eine Meinung, die einen profunder, die anderen nicht. Aber selbst die nicht profunde Meinung, ich bin froh, dass sie da ist. Es redet wenigstens jemand über die Jungs, weil Wertschätzung kommt nur über Austausch und dann ist, also ich finde, vieles davon hat halt keinen Hand und Fuß aus meiner Sicht. Mir wird man jetzt wieder unterstellen, dass ich nicht die Wahrheit erzähle, weil das nicht gut aussieht oder keine Ahnung was, aber es ist eigentlich viel profaner, als man meinen mag, im Großen und Ganzen. Und ja, also für mich, ich bin, oder wir, ich glaube, das spreche ich für uns im Gym, unendlich dankbar für alles, was er getan und geopfert hat für dieses Programm. Ich glaube, da verrate ich jetzt auch kein steuerrechtliches Geheimnis. Alles, was er netto bekommen hat, das war wirklich nicht viel, ging in gleicher Geldgröße an Würstständchen, an unsere Volunteers wieder raus. Also ich glaube, der hat am Ende nur kein Geld verloren hier drüben. Und das stimmt wahrscheinlich auch schon wieder nicht. Von daher, ich bin ihm unendlich dankbar für das Arrangement, das wir nie hätten bezahlen können. Einen Menschen seines Kalibers in unserem Sport und einen Menschen auch seines Kalibers. Mhm. Er ist einfach ein super feiner Mensch. Den kann man nicht mit Geld und mit lieben Worten. Das kann man nur, weil das Mission Statement stimmt. Da hat er uns vertraut bis jetzt und da bin ich unheimlich dankbar für. Und deswegen jetzt hoffe ich dann halt, dass der Rest sich so regelt, wie man sich das halt nur wünschen kann für ihn. Und für mich würde ich mich mal auch irgendwann, wenn er wieder Luft wird, mal über ein Gespräch freuen. Bei mir persönlich sind die Türen für die Tom Suda-Familie immer offen. Und ich hoffe deswegen, das ist für uns auch eine Kommunikation, kein Ende. Es ist nur, dieses Jahr müssen wir Fakten schaffen. Das schulden wir den Trainern, den Spielern und den Fans hier vor Ort. Freut uns das? Nein. Hätten wir es anders gesehen? Ja, aber das Leben ist manchmal so. Das wäre jetzt mein etwas längeres Kurzstatement. Ich hoffe, das befriedigt jetzt die Frage oder beantwortet die Frage halbwegs.
Ja, ist soweit schon. Danke dir, dass du uns das abgeholt hast. Hast du mit Jim denn persönlich gesprochen jetzt die letzten Tage?
Also in letzter Zeit tatsächlich sehr, sehr wenig. Hat damit zu tun, in Jahr 1 habe ich das Recruiting noch gemacht mit Fabian Hahn am Anfang und am Ende auch mit Timur Beckmann, der dann ja Player Personnel gemacht hat. Ich muss nur erkennen, ich mache das ja für den Sport, aber neben dem wirtschaftlichen Teil, den ich noch mache und Familie mit Kindern habe und eine Kanzlei, 60 erwachsene Männer und 20 erwachsene Trainer zu betreuen, so sehr ich das gern gemacht habe und so sehr ich das ernst nehme, dass Schuhe, Handschuhe, Cleats, Schweißbänder vorhanden sind, weil ich habe die auch alle getragen, so sehr hat es mich einfach erledigt. Deswegen, ich musste mich aus Football Operations zu Saison 2 etwas verabschieden, zu Saison 3 ganz. Und auch dann, so gern ich mit Jim quatsche und er vielleicht auch mit mir bestenfalls, hatten wir dann im Sportlichen halt keinen Berührungspunkt mehr. Und dann hat Jim ja auch nicht unbegrenzt Zeit und ich auch nicht, so dass sich das ein bisschen, da hat der Martin dann die Fahne hochgehalten für uns im Owner-Kreis. Da war ich leider nicht mehr so nah dran, wie ich es mir persönlich gewünscht hätte.
Okay, alles klar. Und wie sieht es jetzt da aus? Also du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber die Türen sind noch offen für den Jim, wenn mal nächste Season
oder übernächste. Ich glaube, da erzähle ich, jetzt von der Idee haben wir eine Standleitung. Ich meine, der hat alle Handynummern, alle WhatsApp-Nummern, wir haben alle, also jederzeit. Also wir werden auch immer wieder mal nach ihm schreiben. Wie geht's dir? Wir sind ja auch menschlich an seinem Wohlwollen interessiert. Wir wollen, dass es ihm gut geht. Seiner Frau, seinen Kindern, wo sie auf der Welt gerade unterwegs sind. Und da haben wir ein menschliches Interesse an ihm und seiner Familie. Also das wird auch nicht weggehen. Auch wenn man sich vielleicht mal leicht in den Haaren liegt, weil man Themen nicht gleich sieht, daran scheidet ja nicht eine positive Beziehung, die ich zu einem Menschen habe. Also von daher nicht, dass wir das jetzt hier hätten. Also nein, also das ist immer offen. Und wer wären wir, jemand mit seinem Profil und seinem persönlichen Charisma, also so blöd kann ich ja gar nicht sein. Also die Tür ist immer natürlich offen, aber auch da müssen wir halt gucken, wie entwickelt sich das für ihn, weil auch mit Blick in ein nächstes Jahr rein, zumindest mit einem Blick auf nächstes Jahr wiederum, müssen wir dann auch gucken, dass wir irgendwann Fakten schaffen, weil das nächste Programm soll ja auch wieder sauber laufen für die Leute im nächsten Jahr. So, das heißt, da werden wir halt weiter bei ihm dranbleiben und sagen, Jim, wie sieht's aus? Mehr Verfügbarkeiten aus der Ferne, aus dem Headcoaching raus, einfach nur weiter Präsident, GM oder kannst du wieder Headcoach sein? Kannst du präsenter sein? Aber wie gesagt, ich glaube, da sage ich jetzt nichts Falsches und auch nichts, was einer meiner Mitgesellschafter anders sehen könnte. Für Jim und seine Familie ist die Tür immer offen. Solange er ein Fleckchen im Herzen für uns hat, haben wir hier immer offene Türen für ihn.
Sehr schön, sehr schön.
Ja. Ist auch ein toller Mensch, der Jim Tom Schuler, das muss man einfach so sagen. Ist ein ganz, ganz, ganz toller Footballtrainer. Das war auch schon zu NFL Europe-Zeiten. und in der NFL, und wenn du mit Spielern sprichst, dann sind die alle begeistert, weil er einfach auch ein sagenhafter Mensch ist. Ne?
Ja.
Ja, was waren so da, also deine Gedanken jetzt, Martin, also wo du es jetzt auch gehört hast, dass er da aus persönlichen Gründen jetzt auch nicht da sein kann und so? Du kennst ihn ja auch.
Ich denke, das Wichtige ist, was der René sagte, wenn du so viele Jahre deiner Familie den Football vorgezogen hast, mehr oder weniger. Also natürlich lassen sich die Frauen darauf ein, die Kinder können gar nichts dafür, die werden da reingeboren. Aber in Amerika ist es schon so, wenn du Footballfrau, also Trainerfrau bist, dann weißt du, was auf dich zukommt. Wenn du einen Trainer in der NFL hast, dann weißt du, solltest du das auch wissen. Aber du lebst mit diesen Entbehrungen, die menschlichen Entbehrungen, da reden wir nicht von finanziellen Entbehrungen, sondern einfach von diesen menschlichen Entbehrungen. Und dann ist es nur recht und billig, wenn man sagt, du passt auf, aber ich bin jetzt raus da, ich mache das gerne hier und Europa liebe ich und er hat eine super Zeit in der NFL Europe hier, da bin ich davon überzeugt, aber ich muss an meine Familie denken. Denn wenn man dann auch noch sagt, und ich meine, ich weiß zwar nicht, da stecke ich jetzt auch nicht drin, aber es hatte für mich so den Anschein, als hätte der Tom Brady da seine Ehe schon aufs Spiel gesetzt mit dem nochmal ein Jahr obendrauf. Mit vorher, ich weiß es nicht, aber weißt du, bevor da das passiert, ist es ja nur recht und billig, dass der Jim sagt, okay, die Familie ist wichtig und jetzt wollen wir ganz ehrlich sein, wenn irgendwas mit den Eltern ist, dann wäre es eigentlich eher fahrlässig zu sagen, ich bleibe jetzt hier in Deutschland, sondern dann kümmert man sich darum, denn ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich glaube den meisten und mir geht es auch so. Im Nachhinein bist du nämlich immer schlauer und ich sage oft, ich hätte mir noch viele Gespräche mit meinem Vater gewünscht.
Ja.
Na, da war ich zu meinem Vater seinem Tod, da war ich mit World Games beschäftigt und war unterwegs. Aber im Nachhinein denke ich, Mensch, ich hätte mir so viel mehr Gespräche noch gewünscht. Nur danach ist halt vorbei. Und deswegen von mir da vollstes Verständnis für den Jim, dass er da jetzt bei seiner Familie ist, ganz klar.
Ja, also René, du hast es schon angesprochen. Ich hatte ja jetzt sportlich einen großen Umbruch mit, ja, Glenn Tonga und Jadrian Clark sind gegangen. Die waren ja so in der Offense so wichtig, die letzten zwei Jahre auch. Ja, du kannst gleich noch mehr dazu sagen. Ihr habt jetzt vor dem Hamburg-Spiel, zu dem Zeitpunkt, wo ihr aktuell aufnehmen, habt ihr einen Sieg, zwei Niederlagen. Das waren dann jetzt, denke ich, auch die Gedanken, weshalb ihr da jetzt eingeschritten seid. Ja, da würde mich jetzt da auch mal interessieren, weil wir haben auch eine Nachricht bekommen zu unserem letzten Podcast. Da hat Marotta geschrieben über Spotify, Rheinfire ist einfach nur traurig. Jeffries bringt keinen Pass an, der länger wie 5 Yards ist und unsere O-Line wirkt nicht existent. Anscheinend bestand unsere komplette Offense aus Clark und Tonga. Was ist denn so deine Wahrnehmung zu dem ganzen Thema?
Wie viel Zeit hast du oder ihr? Also ich weiß nicht,
wie viel Zeit haben wir?
Ja, der Martin lacht ja schon. Also ich weiß nicht, wie, also ich könnte fast dem Martin mal die Antwort geben lassen, weil dafür ist er Football-Coach und ich war nie lange Coach und schon kein Koordinator. Aber ich will jetzt dem Poster da nichts, also für mich ist die Aussage so, also berechtigt und finde ich toll, dass er sich die Zeit nimmt, das zu schreiben, aber das ist Fantum. Also das ist auch fair. Aber das hat mit Football gar nichts zu tun, was der schreibt. Also Glenn Tonga und Jadon Clark. Zwei tolle Typen. Herausragende Spieler auf ihrer jeweiligen Position. Glenn Tonga aber noch mal viel besser als Jadon Clark, einfach weil er als europäischer Running Back locker die Qualität eines Amerikaners hat. Im Rahmen unserer Regularien ist er mit Abstand der beste Running Back, den man in dieser Liga kriegen kann. Und da hat Nordic halt eine sehr gute Arbeit gemacht, wobei wir ihn fast nach meiner Wahrnehmung hätten halten können. Aber am Ende des Tages hat Nordic sich noch ein bisschen mehr gestreckt und das Tandem mit Jadon, weil die sich gut verstehen, ist fair enough, hat es dann halt am Ende den Ausschlag gegeben. Für mich, also Jadon auch, toller Typ, hat Großes für uns geleistet. Man muss sich fast ärgern, dass man nicht schon früher in Jahr 1 auf die Idee gekommen ist, ihn dann nicht in Lübeck unterkommen zu lassen, sondern bei uns, weil wir hatten in Jahr 1 echt Schwierigkeiten mit der Findung des Quarterbacks, obwohl wir auch gute Kontakte da hatten zu renommierten Personen, die Quarterbacks trainieren in ganz Amerika. Also lange Rede, kurzer Sinn. Auch da, wir haben beiden viel zu verdanken, sind großer Bestandteil des Erfolgs. Zur Beurteilung diesen Jahres, du bist als Quarterback, fangen wir mit Chad vielleicht an. Chad ist ein hervorragender Quarterback, ein anderer Typ als Jadon. Er ist ein bisschen, also beide groß. Chad in der Anlage ist ein bisschen mobiler und auch gewillt zu laufen. Jadon konnte das auch, aber hat vielleicht den etwas stärkeren Arm. Aber Chad ist eine tolle Persönlichkeit, Familienvater, steht da ein bisschen anderen Punkt im Leben, was er, finde ich, aber auch ins Team mit reinbringt, was mir als erwachsener Mann mit Familie auch ist, was ich durchaus ansprechend finde. Da finde ich, hat er ein paar Attribute, die finde ich toll, die hatten wir vorher nicht. Dafür haben wir ein paar andere Sachen in ihm nicht. Aber was das Sonstige angeht, muss man einfach sagen, ist das Ausläufer der Probleme, die wir hatten in der Findung diesjährigen Kaders und der Coaching-Crew. Warum? Ja, wir haben nun mal zwei Abgänge in der Offensive Line und die war unser Prunkstück. Die ist immer noch gut, aber wir haben da ein bisschen was verloren. Haben dann noch Verletzungsgepäck gehabt, weil unser designierter Center ausgefallen ist. Deswegen muss einer der besten Guards der Liga Center spielen. Da ist er auch noch einer der besseren. Aber da fehlt uns gleichzeitig der beste Guard und noch der bessere Center. Das ist Doppelverlust. Haben damit Raji einen herausragenden Schweizer Allzweckmesser verloren, was ein Riesenproblem ist. Und danach haben wir unseren Offense-Koordinator verloren. Wir haben die Sprache versucht fortzuführen, das war ein Wunsch von Jim. Haben mit Ed Warner einen Trainer gefunden, der das auch annehmen konnte. Dafür war er Profi genug. Aber dennoch, das bin ich jetzt nicht nah genug dran, aber guckt man sich die Vita vom Ed Warner an. Grandiose Vita, aber mit einem gewissen Fokus auch noch auf Run. Und der Coach Weininger eine absolute Koryphäre im Passing. Und da haben wir halt jetzt, wir haben ein bisschen mehr Druckprobleme, weil wir nicht mehr so stark laufen, kriegen wir vollere Boxen. Wir haben etwas Drop-off in der Offense-Line, können dann noch nicht mehr so gut blocken. Haben im Receiver-Core ein kleines Thema gehabt, weil unser Stocky auch ein bisschen angeschlagen war am Anfang. Und dann haben wir noch nicht mehr den gleichen Play-Caller, was die Pass-Schemes angeht. Da ist also so viel zusammengekommen. Und das übersetzt sich in das Problem. Das ist unser Ergebnis. Und die Erkenntnis, dass wir im Passspiel nicht weitergekommen sind, jetzt im dritten Spiel, und das macht ja auch was mit den Spielern, wenn man sich das Training anguckt, hat uns halt so zu verleitet, dass wir jetzt sagen, wir müssen da halt eine Änderung herbeiführen, weil sonst kommen wir aus diesem Weg nicht raus. Sonst verlieren halt auch Spieler vielleicht irgendwann die Hoffnung in die Gesamtführung, dass man sagt, ihr erkennt doch, wir kriegen das hier so zusammen nicht hin. Das Playcalling klappt nicht, die Pass-Trees klappen nicht, wir können unsere Fähigkeiten gar nicht zum Besten ausspielen. Harlan Kofi hat es gesagt und er hat nicht recht und nicht ganz unrecht. Als Spieler bist du eine Puppe an einer Marionettenschnur. Du wirst gespielt im Rahmen. Natürlich bewegst du dich im Rahmen deiner Regeln, aber du musst halt gespielt werden. Und das haben wir in Summe als Organisation, nicht Coach Warner, nicht Jim, nicht die Spieler an sich. Wir in Summe haben das gerade nicht gut gemacht. Und jetzt haben wir nicht sehr viele Möglichkeiten, den Hebel umzulegen. Jim ist gerade nicht vor Ort. Das mussten wir erkennen. Coach Warner konnte ohne weitere Entourage die Passakzente nicht setzen und wir können nicht auf einmal zwei neue Offensive-Liner aus dem Zauber und andere Themen lösen. So, und das waren jetzt die für uns logischen Entscheidungen, um der Mannschaft, der wir das schulden, den Spielern und Trainern, einen Impuls zu geben, dass wir halt sagen, wir haben erkannt, wir müssen was ändern. Wir machen jetzt den ersten Impuls und lassen nächste Schritte folgen. So, also ich würde nicht sagen, dass es nur die beiden Abgänge sind, wie man das als Fanbrille sehen möchte. Der Leading Rusher ist weg und die Air Force ist weg. Das ist der Katalysator vielleicht, das ist das, was auffällt, aber das ist nicht das eigentliche Problem. Chad Jeffries ist ein herausragender Quarterback, mit dem wir auch sehr froh sind, ihn zu haben. Und er ist nicht das Problem, wenn man mich fragt. Nein.
Martin, wie siehst du das als Offensive Coordinator und Head Coach?
Also die Details hat der René ja schon genannt und ich muss sagen, ich hatte mich gefreut für Ryan Fire, den Chad Jeffries zu bekommen, weil er mir letztes Jahr in München sehr, sehr gut gefallen hat. Ja. Ich finde ihn auch einen hervorragenden Quarterback, der das Spiel beherrscht und kann, aber natürlich, und da mag sicherlich der ein oder andere Fan einfach anderer Meinung sein, es dauert eben etwas aufzubauen. Du kannst nicht jetzt sagen, das geht weg und vor allem natürlich, mit Glenn Tonga und mit Jadrian Clark sind natürlich zwei Gestalten weg, die einen Teil der Seele dieser Mannschaft ausgemacht haben. Ja. Aber da bin ich, und René hat es ja vorhin wirklich so als Kompliment gesagt, da bin ich auch der Meinung, es ist nichts wichtiger als das Team. Und nur das Team ist wichtig. Und das muss ich wieder finden und dann wird Ryan Fire wieder erfolgreich sein. Und wenn dir eben die zwei Spieler wegbrechen, und da ist bestimmt hart verhandelt worden, da bin ich mir sicher. Und dann noch jemand wie der Jim Tom Shula, der eben auch mal die Möglichkeit hat, und das sieht man ja ab und zu, der macht mal einen Rund an der Seitenlinie und alle anderen sind ruhig und setzt einen Impuls im richtigen Moment, um dieses Spiel wieder zu drehen oder auf die Reihe zu kriegen. Wenn dir das alles fehlt, dann ist es schwierig, in eine Mannschaft so eine Ruhe reinzukriegen oder auf der Welle des Erfolges weiterzuschwimmen. Diese Welle ist einfach jetzt mal kurz abgebrochen, aber wenn man jetzt nicht gleich panisch wird, sondern das in Ruhe mal, also nicht in die Fußballermentalität, dann muss der raus und dann muss der Trainer raus und muss das raus und so weiter, sondern das in Ruhe jetzt mal sich entwickeln lässt und das Programm sich weiterspielen lässt, dann bin ich eben der Meinung, dann wird es auch wieder die richtige Richtung finden bei Ryan Fire.
Ja, und ihr habt euch jetzt für Richard Kent entschieden. Was waren da so die Gedanken? Wie?
Was eine tolle Wahl ist.
Ja.
Also ein unglaublich guter Football-Coach und genauso wie bei dem Jim Tom Shula ein wahnsinnig loyaler und aufrichtiger Mensch. Also so habe ich ihn kennengelernt. Unglaublich, unglaublich und meiner Meinung nach die richtige Wahl. Ne? Da frage ich mich eher, ob er es selber wollte oder ob er gesagt hat, Richard, könntest du es nicht bitte machen?
Ja. Also Richard ist da tatsächlich sehr bescheiden, ist ein absoluter Football-Lehrer, er lebt Football und er braucht halt keine Bühne für sich. Er macht für die Jungs und fürs Schematics und für Football. Aber er ist halt ganz enger Vertrauter über die Wege auch der NFL von Jim. Und Jim hat ihn relativ früh, als die Abwesenheit angesagt, du bist jetzt interimistisch hier auch mein Repräsentant, gerade als Detlef Reck aus persönlichen Gründen seinen Assistant-Headcoach-Job auch nicht mehr wahrnehmen konnte. Und dann war das am Ende eine sehr natürliche Entwicklung. Ich meine, er war ja schon im Training, er hat das ja schon gefüllt. Und das ist sowieso, was ich am meisten schätze. Ich habe das hier bei mir in der Kanzlei manchmal auch. Also ich habe das Glück, dass wir 120 Personen sind bei uns in der Kanzlei und das auch noch stetig wachsen. Ich habe manchmal Leute, die sagen, ja, ich möchte Manager werden. Was kann ich denn managen? Ich möchte Manager im Vertrag drinstehen haben. Ich so, du wirst hier Manager, wenn du Sachen managst. Also mach's doch einfach. Also er war am Ende Head Coach. Wir haben es am Ende nur noch kommuniziert. Also deswegen, er bringt alles mit, was es dafür braucht. Und ihm ist es noch nicht mal wichtig, dass er so heißt. Aber auch da, es ist, wenn wir dann noch kurz kommen, wollen wir ja professioneller werden. Wir wollen entertainen. Wir haben eine Masse, ein Publikum, was mitleben möchte. Die brauchen das vielleicht, dass jetzt jemand die Schärpe angesteckt bekommt. Und weil das Spiel so ist, spielen wir das dann natürlich auch gerne mit. Gibt auch vielleicht im Team manchmal noch ein bisschen mehr Klarheit, aber auch im Team. Das sind natürliche, du wirst irgendwann zum Team-Captain oder zum Defense-Captain ernannt, aber du bist es schon vorher, weil das bist du im Team. Das kriegst du nicht hier. Du bist Team-Captain, da hauen dir die anderen auf die Mütze, wenn du das so machen wollen würdest. Also, das ist natürliche Hackordnung.
Da können wir Goethe zitieren, ne?
Ja.
Erfolg hat drei Buchstaben. Tun.
Den kannte ich noch gar nicht zu meiner Stand, aber ich finde ihn sehr gut.
Ja, ne? Also ich fand ihn auch gut und hat man auch deswegen gemerkt, ne?
Ja. Ja. Sehr gut. Ja, Martin, was ist denn deine gemeinsame Story mit Richard Kent?
Wir kennen uns einfach als Trainer. Wir haben noch nie zusammengearbeitet, aber ich kenne ihn aus der NFL Europe-Zeit eben, wo ich da überall mit dabei sein durfte und konnte. Und wir haben uns da kennengelernt. Und ich schätze den Richard Kent unglaublich. Der war auch mal bei den Admirals, ne? Richard Kent nicht mal kurz bei den Admirals und da habe ich dann eine Klinik von ihm miterlebt und da haben wir uns einfach auch sehr gut verstanden und seitdem, ja, kennen wir uns und wenn wir uns treffen, tauschen wir uns immer sehr gut aus und sehr positiv. Das letzte Mal habe ich ihn getroffen in Leipzig bei einem Spiel und da war das auch gleich wieder da und also ganz, ganz super Mensch, finde ich. Und ebenso ruhig auch, ne? Also so ein ganz, ganz ruhiger Mensch, der sehr bescheiden ist, aber ein unglaubliches Footballwissen mitteilen kann.
Ja. Also er ist auch in der Mannschaft dann schon komplett angesehen, so wie du sagst, ne? Ihr habt ihn jetzt noch offiziell benannt, aber er lebt es eh schon dann.
Google mal ein paar Posts ja auf LinkedIn von Yannick Seibel, was er über Richard Kent geschrieben hat. Also da sind Lebenslessons draus geworden aus der Coaching-Zusammenarbeit die letzten 2,5 Jahre. Also der Yannick Seibel hat sinnbildlich geschrieben, dass Richard ihn teilweise nicht nur zu einem besseren Spieler gemacht hat, sondern auch noch im Leben was mitgegeben hat. Also
das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort beim Richard, ja.
Wenn ich Yannick jetzt nicht falsch zitiere, aber ich habe den Post damals gesehen und dachte mir nur so, boah, dass ich dafür den Rahmen setzen durfte, dass sich sowas entwickelt, ja. Dafür tue ich das ja eigentlich. Das hat mich dann sehr gefreut, genau, der Post.
Ja. Am Ende ist es ja ein Spiel und wenn man dann den Menschen auch noch privat, persönlich auch noch weiterhelfen kann, die man da begleitet, dann in dem Fall jetzt die Spieler, das ist natürlich auch was Tolles dann. Ja. Ja gut, man, uns werden jetzt auch einige Rhinefire-Fans noch zuhören. Willst du noch was irgendwie ergänzen zur aktuellen Situation, zur Saison und bevor wir dann auf das Thema allgemein ELF und Thema Entertainment, was ja vor ein paar Wochen Martin so bis jetzt seinen Shitstorm auch abbekommen hat, bevor wir da noch größer drauf eingehen.
Ich wollte dich zum Shitstorm führen, aber gut. ja, allgemein Rhinefire, liebe Fans, also falls ihr diesen Podcast auch folgt, macht es regelmäßig, hier gibt es geballtes Footballwissen und dafür für den Sport machen wir es ja alle. Folgt bitte alle
ja, Thumbs up, Like und Follow, was immer man da so macht auf euren Kanälen. Ich werde es jetzt auch häufiger mal vollziehen. Ich habe es bisher nicht geschafft, zu meiner Schande. Ja, Rhinefire, also erstmal bin ich maximal dankbar, dass ihr uns alle so unterstützt. Und ohne euch wäre diese Reise undenkbar. Wenn es euch nicht gegeben hätte, dann hätten wir die Reise auch nie angetreten, weil das war der Glaube an euch, was ihr hier hochgehalten habt, auch als die NFL Europe zu Ende war. Wir sind unglaublich froh, dieses Projekt mit euch anschieben zu dürfen und auch das Gewissen zu haben, dass ihr mit uns auch schwierige Zeiten durchsteht und nicht nur auf einer Erfolgswelle surfen könnt, weil das braucht es vielleicht auch jetzt. Also es ist herausfordernd, gemessen an anderen Sportarten, an anderen Franchise-Situationen sind wir ja immer noch weit im grünen Bereich. Dennoch, es ist herausfordernd und wir zählen auf euch und wir wissen, dass wir auf euch zählen können. Und ich hoffe, ihr wisst, dass ihr das auch könnt. Ich hoffe und ich glaube auch zu wissen, dass ihr durchaus wisst, dass uns die richtigen Motive antreiben. Und wir haben noch viel im Petto. Ich habe noch viele, viele Träume für Football in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf und in Duisburg, aber so am Rhein entlang bis nach Basel runter, wenn es sein soll. Und das mache ich für die Spieler, die Trainer und euch Fans. Ja, auch wenn ich ab und zu lesen muss, was machen die Clowns da schon wieder auf der Bühne. Ich glaube tatsächlich dran, dass die meistens doch lustig finden, dass es irgendwelche Owner gibt. Ich brauche das nicht für mich. Ich glaube, irgendwelche Leute finden es trotzdem lustig, dass es das gibt. Und das spiele ich gerne mit euch als Spiel oder wir mit euch als Spiel. Wir wollen das mit euch zusammen machen. Es macht einfach Spaß. Und wir machen es für die Liebe zum Sport und zu unseren Regionen, wo wir zu Hause sind. Und ja, es kommt noch viel. Wir haben noch viel vor und wollen das gerne mit euch machen. Bitte bleibt uns treu, bleibt dem Projekt treu. Die Jungs haben es verdient. Kleiner Werbeteil beendet.
Ja, schöne Worte. Nein, tolle Worte, René. Einfach toll.
Danke. Kannst du noch was teasern, was noch anstehen wird zur Kleinigkeit hier im Podcast?
Boah, lass mich überlegen. Ich hatte gerade, ich war auch ein bisschen spät dran. Wir hatten hier eine Gesellschaftsversammlung gerade noch im kleinen Kreise. Also, ja, wir tun natürlich alles. Wir sind weiter dran am Arbeiten, dass wir bis zur Signing-Deadline an der Woche 8 natürlich auch das tun, was halt dem Programm hilft. Da muss man, das haben wir in Jahr 1 ja gelernt als Jim da, weil wir haben ja in einem Ruck, das wurde ja auch ganz böse kommentiert, irgendwie 10 Spieler gehen lassen und 3 Trainer. Und das ist natürlich eine Riesenveränderung zum Vereinsfootball nüchtern betrachtet, weil im Vereinsfootball, ich war froh, wenn wir 50 Leute waren und nicht nur Halfline trainieren mussten, also halbe Offense-Line für den, der nicht ganz so im Trainingsbetrieb unterwegs ist, weil so kann man halt nicht gut trainieren. So, da warst du froh um jeden, der kommt, und wenn er auch noch im Bus saß nach Kiel, war man auch froh, dass man spielfähig war in Kiel. So, das ist hier anders, die Motivationslage ist anders, hier will halt jeder. Und es reicht aber dann tatsächlich, auch wenn hier keiner reich wird, reicht es eben doch nicht nur zu wollen, weil wenn ein anderer mehr will und mehr kann, dann tut es mir für den leid, der nicht mehr will oder mehr kann, aber ich schulde es den anderen 49, die mehr wollen und können, den 50. dazu zu tun, der den anderen 49 hilft. So, und das heißt, es macht mir keine Freude. Und Jason Argument, der sich für uns entschieden hat, als wir auch vom Scratch da waren, als gestandener französischer Nationalspieler, so, den mussten wir auch gehen lassen, weil wir den E-Spot brauchten für eine andere Position. Und er hat es Gott sei Dank sportlich genommen und ist mir echt nicht leicht gefallen, weil er hat sich sehr verdient gemacht, auch in Jahr 1 für unser Programm, und war ein erfolgreicher Spieler bei uns. Also, aber dennoch mussten wir ihn gehen lassen, weil wir es dem Programm geschuldet haben. Und das ist halt ein diametraler Wechsel in dem Ganzen. Das ist halt, wir schulden es den Verbliebenen. Und das ist dann wichtiger als dem, den wir gehen lassen müssen. Leider, was im Vereinsfußball nicht so gewesen wäre. Also zu deiner Frage, was steht an? Wir fühlen uns verpflichtet, jetzt alle Hebel in Bewegung zu setzen, die verschiedenen Kader so zu verstärken, dass die, die schon ein ganzes Jahr auf die Saison hinarbeiten und vielleicht ihr letztes Jahr im Football haben oder ihr vorletztes Jahr, dass sie doch wieder die beste Chance haben, die sie haben können, jedes Spiel für sich zu gewinnen. Wie hat Steffen Beuer schon gesagt, wie in Momo, Beppo der Straßenkehrer, Strich zu Strich machen wir die Straße runter. Oder wie Jim sagt, Navigationssystem einstellen, Finale. Aber danach wird nur noch Schritt für Schritt gegangen, Spiel zu Spiel, Snap für Snap. Und Win the Day ist ja auch so, das sind alles nicht meine Aussagen, auch nicht alle von Jim, glaube ich. Aber die sind einfach wahr, im Leben wie im Football. Und da werden wir jetzt alles tun, um den Jungs die besten Möglichkeiten zu geben, genauso arbeiten zu können. Und dann, glaube ich, dran ist, was wir im Football-Kosmos hier machen können, immer noch alles möglich, trotz 1-2.
Ja, das ist richtig.
Viele, wo ist das Phrasenschwein jetzt? Da muss ich eigentlich mal richtig füttern jetzt.
Da müssen wir rein tun, ja, genau. Ja, nein, leid, aber, wenn ich aber so viel es, ist so, es ist so. Ich meine, es sind 3 Spiele, ne? Das ist eine junge Saison. Ne? Und da kann vieles passieren. Ne? Es kann auch passieren, dass die sagen, dass die ganzen Spieler sagen, hey, let's go, Coach, jetzt gehen wir an, jetzt gehen wir es an. Wir haben die Schnauze voll von dem ganzen Shitstorm, von dem ganzen Gerede und Getue. Wir haben das drauf und wir packen es und jetzt geht's vorwärts. Und dann hast du plötzlich eine Welle im Training, die dich bis in die Spiele trägt. Und dann ja, wird es halt so eine Comeback-Geschichte, ne? Und das ist ja nicht das Schlechteste.
Ja, sind wir gespannt, wo es hingeht. Drücken wir euch natürlich.
Also Name-Dropping konnte ich jetzt nicht anbieten, tut mir leid.
Bitte was?
Name-Dropping, also wenn die Frage war, welcher Spieler kommt, welche Position,
ja, nein.
Da kann ich jetzt nicht liefern, tut mir leid. Kann oder will ich nicht?
Ja, das werdet ihr dann zeitnah erfahren, was da dann läuft. Und,
Folgt unseren Social-Media-Kanälen, ihr werdet es mitkriegen. Auch da, Thumbs, Like, Up, Follow.
Sehr schön, sehr schön. Danke dir, René. Ja, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wir hatten Ende April, Football hat unseren Podcast da zitiert mit dem Slogan ELF à la Disney. Da hat Martin eine Aussage gebracht. Wir haben dann auch nochmal darüber diskutiert und auch darüber gesprochen. Es war Ende April. Daraufhin hast du, René, auch Martin kontaktiert. Hast gemeint, hey, du siehst ein paar Sachen anders. Sollst du auch noch klarstellen. Ich zitiere das jetzt nochmal grob. Und wir sind natürlich im Podcast da auch genauer drauf eingegangen. Also so Martins Aussage, es war zumindest damals auch zitiert bei Football. Ich bin momentan nicht mehr der Meinung, dass die ELF tatsächlich die regionalen Talente fördern will, sondern es ist eine Liga, die sich oben etablieren will mit finanziellen Interessen. Das ist eine Entertainment-Sache. Man will also mit Entertainment seinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist alles in Ordnung. Punkt, Punkt, Punkt. Haben wir noch ein paar andere Sachen gesprochen, dann geht's weiter. Disney ist auch eine Entertainment-Gesellschaft. Das ist alles okay und legitim. Aber für den Vollblutsportler, der Football in seinem Land weiterbringen und fördern möchte, ist es halt nichts.
Okay. Jetzt habe ich auch wieder ein paar Triggerpunkte gehabt. Ja, danke, dass du nochmal vorgelesen hast. Also, jetzt muss man ja ein bisschen trennen. Marc, du weißt ja, wie die Liga aufgebaut ist. Und ob sie gut so aufgebaut ist, ist eine zweite Frage. Wenn du mich jetzt fragst, da bin ich auch ehrlich, ich halte sie nicht für gut aufgebaut. Es gibt gute Franchise-Systeme, es gibt gute genossenschaftliche Systeme, was die NFL ist. Ist auch nicht meine Erkenntnis, hat mir ein Stanford-Professor erklärt, den wir mal als Dozent hatten zu dem Thema. Also ich finde persönlich, da gibt es ein paar Fehlentwürfe im Aufsetzen der Liga. Und deswegen, also mit Sicherheit gibt es auf Ligaseite ganz starke wirtschaftliche Interessen. Aber mindestens im Gründungsjahr und auch jetzt, also wir hatten ja gerade eine Gesellschaftsversammlung hier. Ich schwöre dir, hier ist jeder froh, wenn wir nur keinen Euro mehr verbrennen müssen. Hier glaubt keiner dran, dass ich hier mit Geld nach Hause gehe, weil der Weg, der ist sowas von weit, dass man hier mit Plus rausgeht, was, also jede Sekunde, die ich hier reinstecke, könnte ich ein Vielfaches in meiner Kanzlei verdienen mit einem Zukauf eines Kanzleistandes. Das gilt fast für jeden meiner Partner, das gilt fast für jeden anderen Gesellschafter in jeder anderen Franchise. Da sind ja Gott sei Dank ein paar Hochkaräter dabei, die machen es, also klar, es gibt einen rudimentären Case, dass das mal irgendwann fliegen kann. Warum? Noch nicht mal, weil das sich in sich fliegt, da muss man sich ja nur Startup-Unternehmen generell angucken. Unicorns, die haben noch nicht einmal einen Euro Gewinn gemacht in ihrer Laufbahn. Trotzdem werden sie mit Milliarden bewertet. Das ist natürlich, das sind alles Fintechs, also wo alles eh nur Fantasie ist. Also an sowas kann man ja vielleicht glauben. Tue ich jetzt auch nicht. So, das heißt, kein, den ich kenne hier, hat einen insofern wirtschaftlichen Case, dass er glaubt, ich mache hier meinen Lebensunterhalt mit den nächsten 20 Jahren. Also deswegen fand ich und obwohl ich das noch nicht mal als harte Kritik verstehe, weil ich ja dafür antrete, es muss eigentlich ein Business Case werden, ein besserer als Fußball und besser als Eishockey, damit wir dahin mal aufschließen. Weil das ja dazu führt, dass Martin vielleicht sein Fitnessstudio mal an seinen Bruder ganz abgeben könnte und vielleicht 120.000 als Headcoach verdienen kann. So, aber auch da sind wir halt so weit weg von, leider. Und dafür trete ich an. Ich möchte das tatsächlich erstmal in der kaufmännischen Abteilung und dann im Volunteer-Bereich Leute mal halbwegs kompensiert werden, im Trainerbereich auch und dann Zug um Zug mehr Spieler. Und ich weiß auch gar nicht, neben ganz alter Sozialromantik, was daran anrüchig sein soll, weil dann müssten wir Fußball ja komplett abschaffen. Also das ist ja total lächerlich. Also und dennoch sollten wir natürlich tun, dass wir Fehler vom Fußball nicht wiederholen. Also ich möchte halt auch nicht total, wie dem auch sei. Also das hat mich ein bisschen getriggert damals im Post und tatsächlich aber die Aussage, dass wir nicht ausbilden, weil das kann ich zum Beispiel gar nicht unterschreiben, zumindest für unser Programm nicht. Wir könnten noch mehr ausbilden, da bin ich dabei, weil ich möchte eigentlich noch mehr, dass unsere Trainer in Vereinen geflissentlich weiterentwickeln. Das scheitert gerade aber bis heute auch noch an verschiedensten Ebenen. Es scheitert daran, dass wir nicht genug Trainer haben, die so viel Zeit zur Verfügung hätten, das ganzjährig noch zu machen, weil wir das halt noch nicht bezahlen können. Dann scheitert es daran, ab Gründungsjahr der Liga, dass es große Konflikte zwischen AVD und ELF gab und den Franchises als Annex der ELF, was bis hin zu Sanktionen in die Bundesspielordnung reingeht. Guck mal, ich bin Wirtschaftsbeirat bei den Panthern gewesen und musste das niederlegen, weil im Raum stand, dass die Panther Jugend und Panther Herren nicht in GFL 2 und GFL Jugend spielen dürften.
René, ich habe das am eigenen Leib erfahren in Stuttgart. Ne? Das war Horror. Aber ich komme jetzt auch wieder darauf, was eigentlich auch mit dem ganzen Gespräch war. Es geht darum, dass ich seit einiger Zeit einfach Bedenken äußere, also öffentlich auch äußere, dass uns irgendwann die Footballspieler ausgehen. Weil wir einfach nicht den Nachwuchs herkriegen, der in einer ELF und GFL gebraucht wird. Also ich erinnere mich noch an eine Diskussion mit dem Coach Küssling aus Frankfurt, wo wir mal aufgestellt haben und dann ausgerechnet haben, nur die deutschen Footballteams der ELF bräuchten ca. 90 Offense-Line-Spieler.
Ja.
Wo sollst du die denn herkriegen?
Also
und das Ausland ist auch irgendwann abgegrast. Ne? Also das europäische Ausland ist auch irgendwann abgegrast. Und dann passiert es eben wieder, und ich will es auch gar keine Teams nennen, aber wo dann wieder, ich sag's mal ganz brutal, unförmige Offense-Line-Spieler stehen,
ja,
wo du dachtest, das ist jetzt endlich vorbei,
ja,
dass die Jungs nicht einfach rausgezogen werden, weil sie 2 Meter groß sind und 140 Kilo wiegen, sondern weil sie meinetwegen 2 Meter groß sind und 125 Kilo wiegen, aber sich bewegen können,
ja,
und Athleten sind.
Also richtig.
Und da, glaube ich, kam das Ganze her, dass ich eben sagte, naja, das eine ist eben eine Entertainment-Gesellschaft, die machen Entertainment und der Verband ist eine Struktur. Und Ich habe mich dann eben als ein Vollblut, manch einer hat es so gesehen, als ein Vollblut-Footballer oder Sportler dargestellt. Ich sage eben, naja, wenn wir da aber nicht aufpassen, dann kommen alle Ligen unter die Räder. Wenn wir nämlich dann im Jahr nur noch 20 Offense-Line-Spieler haben, dann reichen die weder für das eine noch fürs andere. Und ich glaube, da kam das alles her. Und das ist richtig. Und natürlich sollte die ELF und die einzelnen Teams viel mehr Jugendarbeit und Jugendarbeitshilfe machen. Aber ich weiß auch, sie können es gar nicht. Es geht nicht mehr, es zu erbringen. Und ich weiß es nicht, ob du mir da zustimmst, aber mit 2-mal ein Jugendcamp im Jahr zu machen, für Autogrammstunden und so weiter, darum geht's nicht. Wir wissen alle, einen jungen Athleten auszubilden, erfordert so viel Zeit, den mitzunehmen, erst einmal zu finden, ihn abzuholen, mitzunehmen und ihm über seine Laufbahn hinweg die richtigen Attitudes zu coachen, also nicht nur jetzt laufen, springen, werfen, sondern auch die Einstellungen, wie verhalte ich mich als Profi oder wenn ich dahin will. Wir verlieren ja so sehr gegen andere Sportarten. Wenn ich 16-jährige Leichtathleten sehe gegen 16-jährige Footballspieler, das sind ja Welten in den Bewegungsqualitäten und in ihrer Einstellung, die dann eben morgens ins Training gehen, noch vor der Schule oder sonst
irgendwas. Nimm mal
Schwimmer. Ja, Schwimmer. Und ich nehme ja dann immer die USA als Vorbild, ne, wo die Leute einfach vor dem Schulunterricht noch was gehen. Mich haben meine Sportler, ich arbeite ja mit vielen Footballspielern auch hier, die schauen mich am Anfang immer mit großen Augen an, wenn ich sage, geh doch vor der Schule mal 20 Minuten laufen. Einfach nur mal Blut in den Wallung zu kriegen, mal joggen zu gehen. Und wenn sie es dann gemacht haben, dann ist es gut. Aber das Aufstehen, Machen. Und das brauchen wir jetzt. Und das brauchen wir auch aus der ELF. Wir brauchen das von allen eben jetzt diese Attitude rüberzubringen. Was bedeutet es denn, Profi zu sein? Und da will ich auch noch auf etwas zukommen, was mir auch eben am Herzen liegt, und das war auch im Zuge dessen, dass wir endlich mal unsere deutschen Karrieren auch in den Vordergrund stellen. Und ich nehme bewusst nicht den Dominik Hanselmann. Ich nehme jetzt mal den Hannes Irmer, der, du kennst den, bei den Typhoons angefangen hat, bei den Pandern gespielt hat, Nationalmannschaft gespielt hat, mehrmals deutscher Meister
ja.
Genau. Und heute Arzt ist. Aber der hat in dieser Zeit auch das Maximale aus sich herausgeholt. Was möglich war während dem Studium, hat er gemacht. Und da reden wir aber nicht drüber, sondern wir reden von denen, die jetzt an die Highschool gehen oder ans College gehen. Ja, da gibt's auch welche, die kommen dann in die NFL. Das ist toll und es ist schön. Aber ich glaube, es ist notwendig, auch hier in Deutschland mal diese Karrieren zu beleuchten, die nach ihrer aktiven Laufbahn einfach auch in Deutschland oder jetzt hier bei uns regional ihre Arbeit verrichten und während dieser Zeit eben alles gemacht haben, und die sollten auch mal ins Rampenlicht kommen. Denn das sind ja die alles tragen. Das sind die alles tragen. Die in der NFL gespielt haben, die kommen nicht mehr zurück zu uns. Ja. Die helfen uns nicht mehr. Die helfen uns in der Promotion, die helfen uns im Marketing, aber die helfen uns auf dem Platz nicht mehr. Und wir brauchen halt die uns helfen und die in dieser Struktur mit aufgewachsen sind und dann vorwärts kommen. Und das war eigentlich so mit der ganze, die ganze das ganze Szenario. Und irgendwann habe ich eben gesagt, ja, das ist halt eine Entertainment-Liga, ne? Und dann habe ich auch völlig dummerweise noch dazu gesagt, ne, wie Disney halt auch, ne? Wobei Disney ja sind eine sehr erfolgreiche Entertainment-Gesellschaft.
Die NFL ist, ne? Übrigens auch. Da ist ja auch alles gestriptet.
Die NFL ist auch eine Entertainment-Gesellschaft.
Die schaffen wir jetzt auch ab, braucht man nicht mehr für Football, die NFL. Nein, guck mal, lass uns doch mal, da haben wir ja total Common Ground, aber ich sehe tatsächlich, es braucht halt die Dualität von beidem. Ich habe jahrelang Bundesliga gespielt auf einer Bezirkssportanlage. jetzt spielen teilweise schlechtere Sport, ich weiß nicht, besser war damals als die Jungs heute, das sind andere Sportarten schon wieder auch in den 20 Jahren, aber jetzt spielen wir in der Merkur Spielarena. Wir waren Mieter in der Merkur Spielarena, also das ist ja eine Irre, also wie Rammstein oder Placebo, ja, das ist ja irgendwie genau. Irre. So, es braucht halt beides. Ich sehe nur nicht, dass nicht ausgebildet wird, also wir haben ja schon Karrieren, die bei uns 2 Jahre spielen, dann zurück in die Bundesliga gehen und da auch wieder abrocken. Also es gibt ja schon Diffusion in beide, aber die Grundlagenausbildung, aber sorry, da muss ich einfach sagen, dafür gibt es nun mal das gemeinnützige Vereinswesen, steuerlich gefördert. Übrigens haben wir einen Schwesterverein gegründet, um solche Sachen auch noch machen zu können und arbeiten. Und den hätten wir gar nicht gebraucht, wenn wir eine saubere Kooperation mit den Pandern hätten abschließen dürfen, was wir nicht durften.
Da also, sind uns die Österreicher ja voraus. Ne? Also ja, ich erinnere also so, mich an die weil Gründungs...
Es braucht das. Es braucht die Bühne, wo Leute hinwollen, wo es die Leute hinzieht wie die Mücken zum Licht. Auf dem Weg muss man halt über die lokalen Vereine, wo die Grundlagenausbildung passiert.
Bin ich bei dir. Und der AfVD, das habe ich auch immer wieder gesagt, hat das ja versäumt. Darum konnte die Liga ja überhaupt gestartet werden.
Also ja, richtig.
Drum hatte ich mal ein Gespräch mit dem Patrick Isume auf der FIBO, wo er sagte, Mensch, warte mal, da kommt was, da passiert was, ne? Und sonst wäre die Liga ja gar nicht gekommen, wenn der AfVD das nicht verschlafen hätte oder andere Wege gesucht hätte oder was auch immer. Ist immer völlig egal. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Nur jetzt müssen wir halt versuchen und auch das habe ich immer wieder gesagt. Man hat mich mal in der Podiumsdiskussion dazu gefragt, was denn mein Wunsch fürs nächste Jahr wäre. Und dann sagte ich, mein Wunsch wäre, dass die beiden Ligen jetzt zusammenrücken. Dass sie jetzt einfach den Weg finden, zusammenzuarbeiten, denn das ist die einzige Chance, die Football dann wirklich weiterbringt. Es ist ja niemandem geholfen, wenn es die ELF nicht mehr gibt. Also ganz im Gegenteil.
Würde ich auch
sagen. Das wäre ein wirtschaftlicher Bankrott, denn dann würde es Jahre dauern, bis das wieder irgendwie aufgefangen werden kann von der GFL. Und wenn man jetzt Dresden nimmt mit dem Jörg Dresser, die machen ja eine hervorragende Arbeit mit 13.000 Zuschauern. Aber da braucht man halt mehr, um eben das Licht für die Mücken zu haben. Ne?
Ja. Das, also ich glaube, es braucht mehr, um den kleinen Spitze noch dazulassen, ich glaube, es braucht mehr den Fortbestand der Franchises der European League of Football als den Mantel an sich unter uns.
Als den Mantel an sich, ja. Das ist richtig. Ja, vielleicht sollte man es da auch nochmal neu aufsetzen, sich überlegen, was man da oben macht oder ich meine, das wäre jetzt vielleicht zu viel, oder aber, dass die ELF an sich mal überlegt, wie kann ich da jetzt neue Partner finden, denn ja, es mag sein, aber ich weiß es nicht, ne? Das ist jetzt einfach eine Spekulation. Ich weiß nicht, ob die ELF tatsächlich so viel Geld verdient, dass sich das lohnt, so weiter fortzuführen, oder man nicht eher sagt, Mensch, wir müssen da mehr die Leute mit einbinden.
Also sie hat ja gerade, Pressestatement ist ja, glaube ich, auch heute oder gestern raus. Ich weiß jetzt nicht, ob auf Basis einer 10-Millionen-Bewertung oder ob es eine 10-Millionen-Kapitalrunde war. Das ist aber 10 Millionen war die Zahl, die im Raum steht. Damit es mich wirklich erschüttern würde, wären es 10 Millionen Kapital eingesammelt und nicht nur eine 10-Millionen-Bewertung, weil das kriegt man tatsächlich im Bewerten von Unternehmen relativ schnell hin, wenn man das möchte. Und Sportbranche wird nicht ganz so hart due diligence-mäßig geprüft wie normale Wirtschaftsunternehmen. Also Geldtöpfe gibt es auf der Welt genug. Aber es scheint wohl gerade nach allem, was man öffentlich nachvollziehen kann, da kann ich ja auch auf North Data und ähnliche Quellen verweisen, scheint gerade wieder was im Anflug gewesen zu sein. Ja.
Ja, also das ist eigentlich das, was man, ja, wo man vielleicht da sich neu nochmal aufstellen könnte oder sich überlegen könnte, Mensch, wie können wir es jetzt machen, damit wir da zurechtkommen? Und man hat jetzt im AfVD auch ein positives Präsidium, glaube ich. Ne? Die natürlich, das Präsidium ist ja nicht ein Wirtschaftsunternehmen. Das, was wir jetzt in Amerika sehen, ist, dass eine Regierung alles entscheidet, alles auf kurze Wege macht. Ja, aber soweit sind wir eben nicht, vielleicht Gott sei Dank, sondern wir leben in einer Vereinsstruktur, in einer Verbandsstruktur. Das heißt, das Präsidium muss auch die Wünsche des Fünftligisten, der Flag-Footballer und der anderen respektieren und vertreten nach außen. Und das macht es natürlich schwieriger, ganz klar.
Ja, wobei ich da lustig erstaunlicherweise sagen muss, ich muss auch immer noch Peter Springwald zurückrufen, der mich netterweise kontaktiert hat, nachdem ich mein Kegelmann eine Nachricht geschrieben habe. Und Fuad war ja auch schon mal zu Besuch bei uns. Wir haben jetzt gerade im Rahmen des Merkur Spielarena-Spiels ja eigentlich, weil ich ja ein Panther durch und durch bin, auch immer noch Mitglied seit 1994, hier war es direkt mein Impuls, lass gucken, dass wir die Panther-Jugend hier spielen lassen. Die U16 hat dann sogar gepasst gegen die Cologne Crocodiles. Wir haben leider knapp verloren. Hinterher haben wir beide Mannschaften noch auf unsere Kosten ins Stadion eingeladen. So eigentlich wollten wir dann, also kam als Impuls vom Verein, lass uns doch diesen Tag gemeinsam bewerben, damit auch unser Spiel noch voller wird und ihr was davon habt. Und leider, das muss ich noch nacharbeiten, ich habe das bisher nur als Frage formuliert und beide wollten sich bei mir melden, muss ich nacharbeiten, weil tatsächlich haben mir verschiedenste Spielereltern gesagt, aus Köln wie aus Düsseldorf, sie hätten den Spieltag nicht bewerben dürfen, weil es wieder Hinweise gab auf Bundesspielordnung und Teilnahme am Spielbetrieb, wenn man doch mit dieser Feindliga kooperiert. Also ich hoffe, dass das jetzt dann doch nur ein Hoax ist, weil es jemand falsch verstanden hat, weil es gibt auch ein paar Spielereltern, die überreißen die Art der Kommunikation auch immer wieder mal und werden dann zu Recht, finde ich, zurückgerufen. Aber ich würde das gerne überwunden wissen. Dafür kenne ich Peter zu lange, als dass er mein Mission Statement falsch einschätzt. Ich verstehe zwar auch dann, dass er den gesamten Vereinskörper präsentieren muss, aber da muss ich halt sagen, die sind vielleicht etwas enger, weil ich die E-Mails ja nicht kriege, weil ich nicht Präsident des Verbands bin oder des Landesverbands bin. Aber wann immer ich mit Leuten auf Augenhöhe Gespräche führe, sind eigentlich alle froh über die Entwicklung, dass es einen solchen Leuchtturm gibt und dass man eigentlich auch miteinander reden kann und eben nicht so Sandkästchen gebaut werden. Wir haben alle unsere Nöte, die Vereine, wie aber auch wir. Aber eigentlich läuft es dann doch auf der untersten Ebene und zu der zähle ich mich. Ich bin ganz normal, ich bin zwar hier Gesellschafter, da bin ich Vereinsmitglied, aber ich bin nicht besser oder wichtiger als der. Guck mal, ich war Jugendspieler bei den Panthern und darf das jetzt machen. Wenn ich die U16 einlade, sehe ich da 50 potenzielle Leute, die mich mal in 30 Jahren beerben und Football dahin führen, wo es hingehört. Also die kleinen Pflanzen da unten, das ist mir das Wichtigste, was hier in Deutschland abgeht. Und ich bin unheimlich dankbar für jeden, der ehrenamtlich, wie ich auch früher mal, und das, was ich jetzt mache, ist auch ein Ehrenamt, heißt nur nicht so, weil es nicht steuerlich gefördert ist, aber ich verliere hier auch nur Geld. Also bin ich jedem unheimlich dankbar und deswegen hat mich tatsächlich, das ist vielleicht der Zwischenpunkt zu deinem, mich hat bei dir halt getriggert, weil ich eigentlich glaube, wir sind genau auf der gleichen Mission und ich habe da wieder nur rausgelesen, dass konfliktäre Aussagen da sind, die wieder dem, der es liest, ein Gegeneinander ablesen lässt, was es für mich nicht gibt. Und das muss eben aufgelöst und nicht weiter aufgebaut werden.
Ja, aber René, Fans dürfen alles. Dafür sind sie Fans.
Ja, das.
Und dafür lieben wir sie auch, dass sie Sachen raushauen, wo wir uns denken, alter Schwede. Und sie mögen, was wir tun und wir mögen, was sie tun. Und wir sind ja froh drum, dass sie da sind und wir freuen uns darüber. Und das ist sicherlich Entertainment. Also auch die GFL verkauft Entertainment. Ne? Das will ich also auch mal dann dahin sagen. Aber
der gemeinsame Nenner wird doch wieder größer und größer und größer. Also sind wir doch alle auf der gleichen Mission. Das ist doch schön. Also alle Footballer, zu denen zähle ich mich. Ich darf hier was machen, das mit Football nicht viel zu tun hat. Aber ja, jetzt müssen wir noch mehr Footballer rankriegen mit wirtschaftlichem Sachverstand.
Dann kriegen wir da vielleicht sogar noch einen Schuh draus, ne, aus dem Ganzen. Ja. Ne?
Also ich werde nicht müde, ich werde nicht so schnell aufgeben, ich werde stolpern, aber ich werde wieder aufstehen wollen.
Ja,
und mal gucken, wie lange ich mir das erlauben kann, aufzustehen.
Ja, das tun wir alle. Da wird gestolpert, hingefallen, aufgestanden, Krone gerichtet, weitergemacht. Ne?
Ja, und hoffentlich weiter Leuchtturm sein, dass andere Leute sagen, boah, da will ich aber irgendwie mitmachen. Da möchte ich Teil von sein.
Ja, da möchte ich, ja, genau so ist es.
Ja. Ich meine, das ist auch immer meine Vision.
Ja, ich meine, das Ganze wurde ja auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Es war jetzt nur so ein kurzer Post von
Football,
die das zitiert haben. Es steckt ja doch in einer gewissen Stimme, steckt ja auch nochmal Information drin. Man interpretiert da nochmal viel rein und wir sind ja auch in der Folge 159 auch nochmal genauer drauf eingegangen, auf die ganze Kritik der Marin und ich. Aber wir fanden es schon spannend, was wir da angestoßen haben. Es ist ja wichtig, wenn es eine Diskussion auch gibt, wenn Leute drüber sprechen. Und ja, das war echt interessant, was da passiert.
Ja. Sind wir bei Uli Hoeneß, ne? Sind wir bei Uli Hoeneß. Egal, ob negativ oder positiv, Hauptsache steht morgen was in der Zeitung vom FC Bayern.
Uli Hoeneß wird häufig zitiert, also bei uns letztens auch, weil man muss sich ja mal vorstellen, das hat jemand auch, finde ich, dann wieder richtig gesagt. Also wir sind auch nicht begeistert, dass es nur 20.000 Leute waren, weil ich ja eben schon gesagt habe, ich bin massig enttäuscht, weil ich gefühle, dass wir nicht alles getan haben, um es noch voller zu machen. Also das kann ich jetzt gar nicht groß ausführen, aber wir waren schon auch ein Stück weit enttäuscht hinter unseren eigenen Hoffnungen, was wir alles hätten tun können, um Sinnskrieg zurückzugeblieben sind. Also wir sind auch da gescheitert, wie eine Mannschaft mal bei einem Snap, aber auch wir machen weiter. Dennoch hat dann einer richtig gesagt, ey Leute, da machen deutsche Football mit Deutschen, lassen wir mal die Europäer außen vor, mit 4 Amerikanern in Deutschland, in Europa, von sich, ohne NFL, ohne große Geldgeber von außen, die machen das hier mit Deutschen, für Deutsche, mit Deutschen, also, und dann treffen sich 20.000 Leute. Der René vor 10 Jahren noch hat vor 500 Leuten gespielt in Düsseldorf, bei den Panthern. Ältester Verein Europas, Rekordmeister mal gewesen. So, und das muss man ab und zu mal in Perspektive sehen, und das machen wir jetzt hier erst im vierten Jahr. So, also, und dann wäre die Stimmung wäre nicht so gut gewesen. Und da ist wieder Uli Hoeneß. Leute, für die Stimmung seid ihr zuständig. So ja. Aber wir machen ja schon Pyro und Chili.
Was machen wir denn da? Flickflack. 20 Euro für die Stimmung sein, hier zuständig.
Magst du jetzt Uli Hoeneß Wutrede, ja?
Der war krass, er hat ja. mit dem Punkt nicht ganz unrecht.
Nein, hat er nicht. Hat er nicht ganz unrecht. Und man kann daraus viel lernen. Man kann schon viel lernen von diesen Statements. Ne? Von allen. Da gibt es ja noch andere, die da viele Statements hatten. Ne?
Ja. Ja, man kann von jedem was lernen. Das hat mir auch mal ein guter Trainer gesagt. Der war nicht du, ich weiß aber gar nicht, wer es war. Und ich weiß auch nicht, ob es sein Zitat ist oder er es auch irgendwo hat. Du kannst von jedem was lernen. Jeder kann irgendwas besser. Und solange du auf der Suche bist nach dem einen, was der besser kann und du gewillt bist, das anzuerkennen und es dir abzugucken, solange wirst du besser. Und das muss ja dein Anspruch sein. Also kannst von jedem was lernen. Und das, so gehe ich auch im Beruf wie auch im Sport. Ja. Ich gucke mir, also deswegen bin ich auch froh, dass ich versuche es zu schaffen, dass jeder noch mit mir reden will, weil dann habe ich die Chance ja was zu lernen. Ja, genau. Ich möchte ungern Türen zuschlagen. Und hoffe, es gelingt mir hoffentlich auch nur sehr selten versehentlich, weil ich möchte im Gespräch bleiben, ich möchte lernen. Und solange jemand sich mit mir auseinandersetzt, bin ich sehr dankbar.
Das ist richtig, ja.
Ja. Ja. Und ich habe es auch nochmal rausgesucht, genau, also auf Sky News UK sogar, da heißt European League of Football touches down with 10 million plus funding boost. Und in dem Artikel wird eben zitiert, sources said the new round of funding was worth more than 10 million with reports suggesting that Mr. Chandler, das ist von Goal Line Sports aus New York, der auch den Streamingdienst Fubo TV unter anderem mit sponsert oder mit dabei ist, das Team damit eingestiegen sind, als sie eben auch sagen, ja okay, die ELF wird bereits in Nordamerika, in Südamerika, in Afrika und in Europa mit 101 Spielen da gezeigt und da wollen sie eben mit dabei sein. Und es ist neben Goal Line Sports aus New York auch 885, also 885 Capital Limited aus Dubai und Oakville Venture Limited aus London mit eingestiegen. Mhm. Also, ja.
Ja, also das ist persönlich, also auch das, der Romantiker will das vielleicht nicht hören, aber wie gesagt, ich sage nochmal, sonst war die Kanzlei von meinem Papa Sponsor von der Pantherjugend oder der Mandant von uns war Panther. Jetzt Leute, die sich mit Wirtschaft beschäftigen, mit Sportbusiness beschäftigen, für die ist Football auf einmal auf der Karte. Und das muss man sagen, wenn man sieht, was ein Schuhan oder auch Martin in frühester Jahren riskiert haben, um Football machen zu können, solchen Leuten halt mehr Sicherheit zu bieten, dass der nächste Martin, der nächste Schuhan mit weniger Sorgen so einen Weg beschreiten können. Das ist meine Mission. Und dass solche Leute das ermöglichen, weil sie sehen, dass Football auf der Karte ist, ist für mich eine gute Entwicklung. Bei allem, was dabei auch nicht gut gelaufen ist. Aber kein Schiedsrichter, kein Coach, so, ne? Kein Spieler ist fehlerfrei. Das ist
keiner, das ist so, ne? Und es ist natürlich, also das muss man schon sagen, ne? Ich wundere mich da immer wieder. Also ich bin ja jetzt schon lange im Football, aber noch niemand hat es geschafft, so viel Geld zu bewegen.
Ja.
Also generell, ne? Und wie schon gesagt, wir hätten ja im AFVD jahrzehntelang die Chance gehabt, da auch was zu bewegen, glaube ich mal. Ich war zwar tief im AFVD, aber mehr in den sportlichen Belangen, nicht in den wirtschaftlichen und strategischen Belangen tätig, aber dass nie einer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, okay,
das glaube,
war auch irgendwo hin oder wir reden mal mit Medien oder keine Ahnung, oder vielleicht Martin? Ist es gemacht worden, vielleicht ist es mal abgeschmettert worden, vielleicht waren es die falschen Worte, keine Ahnung, da kommt ja viel zusammen. Aber dass eine Liga so viele Investoren findet, die so viel Geld bezahlt, ich glaube, davon hätte die GFL Anfang der 2000er geträumt, ne?
Aber ich glaube, dazu habe ich eine Arbeitshypothese und ich glaube, ein paar Sportgerichte geben meiner Arbeitshypothese auch nicht ganz unrecht. Es gab nun mal eine nicht zu nennende Person heute, die einfach eine andere Agenda hatte. Und wenn das zu viel Geld reingekommen wäre, wäre es zu professionell geworden. Dann hätte, also wenn man als Präsident der Spitzeneinheit eine 500.000 verdienen kann, hätte ich vielleicht keine Steuerkarriere gemacht, sondern hätte mich bemüht, da hinzukommen. Und dann wäre ich vielleicht besser gewesen als der vielleicht schon da war. Und der hat es halt versucht, das ist mein Vorwurf, es eben nicht zu groß werden zu lassen, damit man seine eigenen Netze weiterspinnen kann und da alles drin verfängt. Und das ist meine große Kritik, weil damit hat er das gegen die Trainer und Spieler gemacht. Das weißt du ja noch, als Nationalspieler, wir durften unsere Helme selber bezahlen, den Flug ins Ausland selber bezahlen, sonst durften wir nicht Teil des Kaders sein. Sonst hätte man teilweise nicht Teil des Kaders sein dürfen. Und gewisse Personen sind dann doch Business Class geflogen oder First Class und haben in guten Hotels gewohnt. Und das Urteil, das ist ja öffentlich auch nachlesbar. Ich muss es jetzt indirekt zitieren, weil der Martin hat es gelesen, mein Mitgesellschafter und auch Partner hier in meiner Kanzlei, der ist ja auch im Football aus Solingen-Pelleden seit Jahrzehnten.
es steht drin, da ging es darum, um Förderung zu erstreiten, die man nicht bekommen hat. Und der Richter hat entschieden, wer so viel seiner Einnahmen auf die Apanage der operativ handelnden Funktionäre ausgibt und nicht in den operativen Sport gibt, der hat den Förderzweck nicht nötig. Also deswegen, das steht im Urteil drin. Also der hätte eigentlich jeder Landespräsident auf die Barrikaden gehen müssen und sagen, hör mal, du, wir müssen hier was ändern. Und jetzt will ich nicht zu weit ins Detail gehen, was dann meine weiteren Überlegungen noch sind.
Nein, nein, das will ich auch nicht. Aber ich bin da bei dir. Das hat auch mich, ich war ja mal Präsident eines Landesverbandes, habe das dann aufgegeben, weil das für mich nichts gewesen wäre. Also da ist ein spannendes Footballspiel entspannter. aber da ist es ja. Denn wenn ich das richtig sehe, ist ja eigentlich das höchste Gremium eines Sportverbandes die Bundesversammlung. Ja. Und die gibt eigentlich die Direktiven vor. Und das ist da halt einfach nie passiert. Das war immer umgekehrt wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber gut, wenn, ne, es gibt einen, der es macht und es gibt einen, der es mit sich machen lässt. Ne?
Das ist schon, das muss ich ja bei den Panthern schon sagen. Ich selbst als Pantherspieler hieß es ja immer der Vorstand, der Vorstand, der Vorstand. Ich war immer bei den Hauptversammlungen einer von 30. Also hätte nur die erste Mannschaft oder die Jugendabteilung geschlossen kommen müssen und du hättest ja deinen Vorstand backen können. Aber wenn es dann da heißt, wer kandidiert denn gegen den amtierenden Vorstand, rutschen alle im Stuhl nach hinten. Also ja, es ist, du hast schon nicht Unrecht. Ja, du hast schon nicht Unrecht.
Das darf man nicht vergessen, ne?
Ja, leider nicht.
Ja, ja, Johannes. Ja, ich würde auch mal noch deine Meinung, würde mich nur interessieren, auf das große Ganze. Und dazu habe ich auch eine Frage von Carsten Keller. Der schreibt unter anderem für Football aktuell und auch fürs Huddle Magazin, ist eben nebenberuflich Journalist in der Hinsicht. Und der hat auch eine Frage an dich. Und den Fire Engel hat er geschrieben. Ihr kennt euch, glaube ich, auch, oder?
Kann gut sein. Also ich bin mit Namen manchmal ein bisschen schlecht, aber mit Gesichtern regelmäßig sehr gut.
Also er ist auch regelmäßig so, also er war auch beim ELF-Finale auch schon ein paar Mal mit dabei. Wie siehst du denn aus Franchise-Sicht die Entwicklung im letzten Jahr mit Barcelona, Mailand und jetzigen objektiven Wackelkandidaten, nennt er es?
Also grundsätzlich natürlich schade, weil Barcelona eine ikonische Franchise ist aus dem alten NFL-Europe-Kontext. Das ist vom Storytelling super geeignet. Die Stadt ist ein Traum, also dahin zu reisen, super. Also finde ich schade. Mailand finde ich auch schade. Man muss aber, finde ich, nüchtern anerkennen, und das ist dann vielleicht in der Romantiker schon ein bisschen. Ich meine, für einige ist es ja schon schwierig, dass wir in Duisburg spielen und in Düsseldorf einen Verwaltungssitz haben und da auch mal trainieren und da jetzt ein bisschen mehr in Duisburg trainieren, in Düsseldorf spielen. Das sind 15 Kilometer Luftlinie. Ich bin schneller in Duisburg als in Düsseldorf im Stadion, obwohl ich in Düsseldorf Norden lebe. Also ich finde das natürlich schade, weil all das ja wieder Kritiker ein Thema und das ist alles nicht gut, aber wiederum befeuert es auch wieder, es schafft Publicity. Von daher, ich würde es mir wünschen, dass es halt anders ist, aber ich verstehe die Dilemma, in der alle sind, und wir haben eher ähnliche Herausforderungen, die wir uns Jahr zu Jahr stellen müssen. Und das ist ja auch nicht immer alles Rosen. Also wenn man, also andere spielen auf kleinen Stadien wie in großen. Also man zu glauben, dass wir mit jedem Spieltag positive Ergebnisse erzielen, ist auch eine utopische Idee. Also Football spielen ist das Zuschussgeschäft. Also das ist, naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist schade, aber es gehört leider dazu. Und jetzt, auch wenn ich jetzt etwas bemühe, fürs hinterher wieder Haue gibt, Jim Tom Sula, der Teil gibt noch nicht Haue, Jim Tom Sula hat immer gesagt, wir sind die Jungs mit den Lederhelmen. Was meint er damit? Wir sind Pioniere im Football in Europa. Auch wenn wir jetzt heute Wiesekhelme haben, aber das sind wir faktisch. Ohne uns damit zu rühmen, aber das sind wir faktisch. Wir schreiben einen neuen Weg im Football in Europa, den so noch nicht gegangen wurde. Ohne dickes Funding aus der NFL, ohne immenses amerikanisches Input, nur aus Europäern heraus, mit Europäern, für Europäer, in den Medien. Das ist einfach ein Nomen. Damit sind wir Pioniere. Und wenn man dann zurück, wann das letzte Mal Football professionalisiert wurde mit Pionieren, dann ist das irgendwie mit der NFL und AFL 100 Jahre her, als sie halt die Lederhelme getragen haben und Leute wie die Green Bay Packers tagsüber Pakete geschnürt haben bei den Packers und dann nachher mit Scheinwerferlicht von Autos am Platz mit Lederhelmen trainiert haben. Und dann, ja, ist ein anderer Sport in Amerika, die hatten dann auch schon 30.000 Zuschauer, aber da ist ja auch keiner reich geworden. Guck dir Fußball an. Mein Vater war guter Fußballspieler, der ist 51er Jahrgang. Kennst du Günther Netzer oder nimm hier unser Bomber der Nation, Herr Müller, die sind alle mit Fußball nicht reich geworden. Und das ist auch keine 100 Jahre her. Also wir sind Pioniere. Und in der NFL, wenn du das anguckst, wie viele Franchises gestorben, umgezogen, geboren, jetzt ist Amerika ein sehr kapitalistisches System, da ist Machen, Scheitern, Neuanfang halt total normal. Bei uns wird Christian Lindner immer noch gesteinigt, wenn er als 19-Jähriger sich selbstständig gemacht hat und dann mal gescheitert ist.
Da guckt sich keiner den Weg an und dass einer halt nie aufhört, sondern da wird der Fehler gesucht und ah, das ist der Fehler. Und wenn du doch erfolgreich bist, bist du der Kapitalist und der Böse. So, das ist ja teilweise ein bisschen Treppenwitz in Deutschland, also für mich als Unternehmer und sehr libertärer Mensch. Und es ist also schade, es gehört aber leider dazu und es führt zu Bereinigung, zu neuen Impulsen, zu neuen Chancen und das gehört leider dazu. Ich würde es mir anders wünschen, aber es geht leider nicht anders. Wer das gar nicht ertragen kann, der müsste sich dann halt fragen, bin ich lieber mit Football auf dem Niveau organisiert von Taubenzüchtervereinen glücklich? Nichts gegen Taubenzüchter, die waren teilweise professioneller wahrscheinlich als der Football.
Habe ich mir jetzt gedacht, die das kann.
Ja, danke, ja, aber die sind ja wirklich, aber ich wollte ein Sinnbild schaffen. aber ne, das kann man ja, ich will auch gar nicht sagen, dass es verkehrt ist, diese Sozialromantik und klein, 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 aber das ist nicht das, wo ich für die Spieler halt hin möchte.
Also Mailand hätte mir gefallen. Ich mag die Stadt und die Umgebung. Und also Mailand hätte ich einen Anruf haben können. Das wäre auch
irgendwie. Ich habe mir da nur sagen lassen, und das ist halt schwierig, weil die Siemens sind ein ganz spezielles Programm und da gibt es noch mehr gute Vereine in Italien, aber da geht man halt nicht hin. Also das macht man halt nicht. Und deswegen haben die es halt schwer. Also das ist.
Okay. Ja, ich keine Ahnung. Ich fand halt Mailand, ich habe da auch, wir haben da mal ein Vorbereitungsspiel mit den Panthern gehabt in Mailand.
Ja.
In dem Stadion auch, ne? Das war damals schon diese Radrennbahn, ne? Sind wir da runtergefahren.
War ein toller Trip.
Das war schön. War ein tolles Erlebnis, ne?
Ja. Sehr kleines Stadion. Sehr eng. Ja. Scheiß Kunstrasen. Ja,
aber schön, ne? Also
war toll. Tolle Stadt.
Ja, da sind die zu spät gekommen. Wir waren schon am Stadion gestanden, ne? Und da war der Platzwart noch gar nicht da, ne? Standen wir mit dem Bus schon am Stadion.
Ja. Stimmt, die Reise haben wir zusammen gemacht, ja.
Ja.
Also ich hoffe, das habe ich einen Punkt der Frage ausgelassen, eine Facette. Ich überlege gerade.
Nee, also es passt eigentlich, ne? Also gerade diese.
Wenn, dann wird sich der Carsten melden.
Also ich hoffe, Carsten, ich habe deine Frage halbwegs beantworten können und hoffe, sie befriedigt hinreichend deine, ja, aber ich befürchte wahrscheinlich doch. Sprich mich gerne beim nächsten Heimspiel an, wir können gern quatschen.
Dann gibt's den Artikel. Ja. Genau, ja. Nee, mal, wir quatschen jetzt auch schon lange, ich würde es auch nicht mehr Länge in die Länge ziehen, das ganze Thema. Oder Martin, hast du noch was, was du dazu ergänzen möchtest, noch was René jetzt
eigentlich hat? Nein. Ich fand es jetzt toll.
Ich fand es auch super. Gefreut,
dass ich mal wieder mit René mal wieder reden durfte. Wir haben uns schon lange nicht mehr getroffen, ne? Wirklich beim letzten Spiel dann da in Düsseldorf, ne? Oder Duisburg.
Ja. Guck doch mal, ob du mal irgendwann wieder nach Düsseldorf kommst. Vielleicht rufst du Steffen einfach an, der war jetzt bei Mehrmecker Spielarena zu Gast mit seinem Flag Football Team auch, wo er coacht. Vielleicht schaffen wir mal zum dritten Abendessen oder so. Würde mich sehr freuen. Sonst auch mit dir alleine, wenn der Steffen keine Zeit hat. Aber
Nein, da hat er Zeit. Da muss er sich Zeit nehmen.
Ja. Johannes, hat mich sehr gefreut. Danke für die Führung durchs Gespräch. War sehr angenehm. Falls ihr das auch so konstatiert, ich komme bei Interesse gern mal wieder. War ein nettes Gespräch, hat mich sehr gefreut.
Würde uns freuen. Das würde uns freuen, René.
Doch, auf jeden Fall. Das hat mega Spaß gemacht und ich denke, unsere Hörer haben auch viel mitnehmen können und mal die Sicht von dir aus dem Team, sage ich mal, heraus und nicht nur, was man so als Fan mal als Außen mal schnell raushaut und was so dargestellt wird, sondern was da wirklich abgeht. Und vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast für deine offenen Worte. Und also ich fand's richtig spannend, auch von dir zu hören, wo ihr euch hin entwickeln werdet, möchtet auch, weil ich persönlich finde so Rheinfire auch mit den Fans, die ihr da anzieht, klar, ihr habt die Historie von NFL Europe auch noch so ein bisschen, was damit schwelt, aber ihr seid für mich da schon so eigentlich das Beispiel, wo es hingehen sollte, eigentlich bei jedem Team in Deutschland oder in Europa. Und von dem her ist es immer spannend, da dann auch von dir jetzt zu hören, was da genau abgeht. Also vielen Dank dir für deine Zeit und ich wünsche euch da weiterhin viel Erfolg und dass ihr die Saison für euch soweit erfolgreich noch abschließen werdet.
Ja, danke sehr. Gut.
Jawohl.
Wir tun unser Bestes.
So Martin, wir sind jetzt ein paar Tage nach dem Gespräch mit René, das Wochenende nach dem Gespräch mit René. Was war rückblickend nochmal so ein, zwei Erkenntnisse für dich? Und dann gehen wir aber auch gleich auf die Spiele ein. Wir wollen die Folge nicht unnütz in die Länge ziehen.
Ja, es war schon auch interessant, mal so ein bisschen Einblick in die Arbeit der Geschäftsführer oder der Investoren zu bekommen vom René, dass man da auch einfach mal so ein bisschen Blick hat, was interessiert die, ne? Wenn du siehst, welche Leidenschaft der René auch für diesen Sport hat, da geht's nicht unbedingt um Geld verdienen für ihn, sondern da geht's darum, dass er eben dem Football da was zurückgeben möchte, was er selber erlebt hat, was ihm viel gebracht hat. Und du siehst bei dem René schon die Leidenschaft und die, das, was er eben dem mit dem Sport alles vorhat. Das ist schon, finde ich, sehr interessant zu sehen, dass eben auch diese Menschen sich dann ihren Weg suchen. Und da war für ihn eben Rheinfire der richtige Weg.
Ja, und er ist auch ein super angenehmer Charakter. Also es hat mega Spaß gemacht, die Folge mit ihm auch aufzunehmen. Ich kannte ihn jetzt nicht so gut, nur mal kurz Handshake da bei Rhinefire vor 2 Jahren oder 3 Jahren ist es fast schon her. Und war super angenehm mit ihm. Ja, man merkt die Leidenschaft, der brennt für das Thema und es ist gut für Rhinefire, so jemanden zu haben dann.
Genau, und diese Leute machen ja auch dann Spaß im Football, ne? Ganz klar.
Ja. Absolut. Und dann gehen wir doch gleich mal ein auf die Spielergebnisse, was ihnen bestimmt Spaß gemacht hat, war das Ergebnis vom Wochenende dann. Die haben am Samstag gegen Hamburg gespielt, zu Hause in Duisburg müsste es gewesen sein. 43-0 gewonnen, im ersten Quarter schon 16 Punkte vor 7.300 Zuschauern ungefähr. Ja, ich glaube, das Ergebnis ist eindeutig. Hamburg war nix, ja.
Ja, das sind die Sea Devils jetzt echt unter die Räder gekommen, obwohl sie die Woche vorher echt gut gespielt haben. Also da war das ja gut, als der Quarterback sich eingespielt hat. Und ja, keine Ahnung, was da der Grund war. Aber da haben wir noch mehr Ergebnisse am Wochenende, die etwas verwundern in der Richtung.
Ja, da gehen wir gleich, also wir gehen jetzt nicht auf alle Spiele so tief ein, weil wir die Folge nicht zu in Länge ziehen wollen. Aber was ich noch interessant fand, der René Buckner hat noch getwittert, in 15 der letzten 21 ELF-Spiele, also ungefähr 71%, hat jeweils nur ein Team Punkte in der ersten Halbzeit erzielt. Also das ist schon, das spricht jetzt nicht so für die Ausgewogenheit der Liga dann, ja.
Nee, da fehlt die Competitive Balance einfach immer noch.
Ja, ja. Ja, aber was auch ein Spiel war, wo ich auf jeden Fall mal drauf eingehen will, weil du Andy Meyer ja auch kennst, Nordic Storm hat zu Hause gegen die Frankfurt Galaxy 35-0 gewonnen, war auch im ersten Quarter schon 16 Punkte von Nordic Storm. Ja, das war wohl nix. Hast du mit Andy schon mal gesprochen, wie nimmt's er so wahr, sowohl Offense als auch Defense irgendwie?
Ja. Enttäuscht natürlich, ne? Klar, da ist man enttäuscht als Trainer, wenn dann eben manche Dinge überhaupt nicht klappen, wenn es jetzt so funktioniert, wenn der Gameplan nicht so aufgeht, das ist immer enttäuschend. Ich würde jetzt mal sagen, natürlich gehört das auch dazu, aber die Erwartungshaltung war halt eine ganz andere und das nimmt dich halt emotional dann auch mit, wenn deine Erwartungen überhaupt nicht aufgehen. Also jetzt selbst wenn das jetzt 35-34 ausgegangen wäre für Nordic, hätte man zumindest sagen können, okay, wir sind da auf Augenhöhe, aber ein 35-0 ist natürlich schon eine Klatsche, ne? Das ist also nicht irgendwie, dass du sagst, da hatten wir eine Chance an dem Tag. Jetzt kann man immer sagen, okay, man hat auch mal einen Ausrutscher, der passiert halt einfach. Aber im Football ist die Anzahl der Spiele nicht so groß und die Galaxy dieses Jahr auch nicht so dominierend, dass man sagen kann, okay, wir können uns so einen Ausrutscher erlauben. Das tut weh. Das tut einfach wirklich weh, dieses Spiel, weil es sicherlich nicht so eingerechnet war. Ne? Und Coach Kösling hat es ja auch entsprechend, oder zwischenzeitlich Sportdirektor, hat es ja auch gesagt, das ist nicht das, was wir erwartet haben und wir haben einfach nicht gut performt und da muss man jetzt analysieren und sehen, was man dann in der nächsten Woche besser macht.
Meine Quarterback der Galaxy, McKay, hat auch 2 Interceptions geworfen, auch Sandro Platzkummer und Gerald Ameln jeweils ein Fumble. Das ist halt für die Offense dann auch nichts, ja.
Es hilft nicht, ne? Nee, es hilft nicht.
Ja, und Sandro hatte 43 Yards in Summe, also es ist für ihn, da hat er schon andere Spiele auch abgeliefert, ja.
Ja, genau. Ja, da hat halt alles nichts gepasst. Wobei ich ja gesagt habe, okay, jetzt ist für Nordic Storm das erste Mal ein echter Gradmesser. Die anderen Mannschaften, die sie bis jetzt gespielt haben, waren meiner Meinung nach nicht so stark. Die war okay, dass das so gelaufen ist. Aber der Gradmesser Galaxy hat sich nicht bewahrheitet, sondern Nordic hat guten Job gemacht. Die haben konsequent ihre Sachen durchgespielt. Haben sich nicht beeindrucken lassen und haben dann wirklich 35-0 gewonnen. 35 Punkte aufs Scoreboard gepackt gegen eine Defense von der Galaxy, die haben es in sich, ne?
Ja. Ja, wir haben auch Nordic Storm Defense richtig stark. Der Defense-Coordinator Brandon Noble hat dann auch so die Disziplin gelobt und auch, wie gut sie sich vorbereitet haben. Und Jadrian Clark so mit der Offense, auch in der Red Zone waren sie stark und die Spielzüge waren immer gut durchdacht, auch von der Defense und so. Also da bei denen hat wirklich alles funktioniert, haben auch 5 Sacks hinbekommen. Ja, also es ist schon stark dann. Ja, also diese Turnover, die sie dann provoziert haben.
Ne? Ja. Ja, genau.
Also muss man Nordic Storm lassen und von dem her, ja, bin ich mal gespannt. Die haben jetzt 4 Spiele, 4 Siege. Also ja, schauen wir mal, ob wir die in
Stuttgart sehen. Auch mit den Vikings dieses Jahr, ne?
Ja, ja, die sind gerade am stärksten beide, ja, genau. Also, ja, schauen wir mal. Ich meine, die Vikings hatten jetzt eine Bye-Week. Mhm. Genau, ja. Ach, was ich noch zu Rheinfeier gegen Hamburg sagen wollte, da ist der Tago Vailoa, der Bruder von Tua Tango Vailoa, der bei Miami Dolphins in der NFL spielt, der ist wohl aus persönlichen Gründen zurück in die USA. Also der ist nicht mehr Quarterback jetzt in Hamburg, sondern Maika Wien kommt als Quarterback, hat er wieder gespielt, ja. Naja, hat der Name doch nicht. Hier funktioniert ja. in Europa.
Ich hoffe, es war nicht nur ein PR-Gag, sondern ich hoffe, es war ein ernsthafter Versuch, so jemanden wie den Quarterback dann nach Europa in die Liga zu bewegen.
Aber ja, mein Gut, der
ist nur zu wenig.
Weiß man halt nicht, ne? In Hamburg ist halt gerade auch ein bisschen Chaos mit allem und wenn er dann noch persönlich irgendwie was hat, dann ist er halt, nee, okay, dann vielleicht kommt er nächste Saison wieder zurück und probiert es nochmal. Wer hat er zumindest mal europäische Luft geschnuppert und
genau.
Name Hamburger ist Luft, natürlich immer sehr. Hamburger Luft, ja.
Hamburger Luft.
Berliner Luft gibt es auch, Marino, aber das ist ein
Schnaps. Ja, genau. Dann,
ja. Ja, und welches Spiel ich mit am spannendsten fand, vom Ergebnis her natürlich auch, Raiders Tirol gewinnt ganz knapp 35-34 gegen die Madrid Bravos zu Hause, da haben wir auch noch so drüber gesprochen gehabt und das war wirklich auch so vom Spielverlauf her an sich ein sehr, sehr knappes Spiel. Ja, was sagst du zu dem Ergebnis?
Ja, ich freue mich für die Raiders, dass sie da jetzt gewonnen haben, aber man sieht, das ist halt doch offensichtlich eine mehrteilige Liga gibt. Also ich würde sagen, Raiders und die Bravos sind jetzt da so auf einem Niveau. Die spielen auf Augenhöhe. Und davor haben die Raiders gegen die Vikings hoch verloren oder klar verloren. Hoch ist jetzt aber klar verloren. Aber das Spiel an sich, muss ich sagen, zeigt natürlich, dass da Mannschaften schon auch auf Augenhöhe spielen können. Ne? Das ist auf alle Fälle. Ne?
Ja, ja. Ja, war dann auch richtig knapp am Ende. Die Bravos haben so mit einem Onside-Kick versucht, der dann von den Raiders recovered wurde und dann waren eben 35-34, dann war dann das Endergebnis und ja, ich meine, es war halt richtig knapp über der Touchdown, was da gefallen ist, im vierten Quarter, dann eben 16 Sekunden vorher nochmal, haben dann die Bravos auf 34-35 verkürzt. Ja, richtig stark, ja. Weil die sind ja da schon für die 2 Punkte nochmal gegangen, also haben quasi 8 Punkte gemacht mit ihrem Touchdown. Ja, noch so von den Statistiken her, Bravos Raiders, also Bravos haben Total Yards 342, die Raiders 403, Passing Yards 254 Bravos und 216 Tirol, also war die Bravos sogar ein bisschen stärker. Rushing Yards war Tirol stark, also ihr mögliches Laufspiel da gut dominiert mit 187 Yards. Bravos nur 88, also rein von den Statistiken her spannendes und Anführungszeichen dramatisches Spiel irgendwo dann. Ja,
ja aber schön, ich meine, das ist ja was für die Zuschauer. Ne? Das ist ja, war das in Madrid das Spiel oder war das in Tirol?
War in Tirol, ja.
In Tirol, ja, gut, dann ist es doch für die Zuschauer echt eine super Sache, dass sie so ein Spiel sehen können, denn das ist ja genau so ein Nailbiter, das ist ja genau das, was du auch sehen willst. Ne?
Ja, ja. Ja. Ja, und von dem her.
Ja, und das bringt auch Zuschauer ins Stadion. Ne? Das macht Spaß, da ist Stimmung, da kommt was auf. Ne? Das willst du ja haben.
Ja, das willst du am Ende haben.
Genau.
Das willst du am Ende haben. Und ja, das macht es dann aus am Ende.
Ja, genau.
Gut, dann gehen wir noch weiter, kurz noch auf die anderen Ergebnisse, dann gehen wir noch kurz auf die GFL, da war der Pink Bowl in Schwäbisch Hall gegen Pforzheim Wild Dogs, auch ein spannendes Spiel, aber wir gehen jetzt noch auf die ELF-Ergebnisse ein, also die Centurions verlieren 3-57 zu Hause gegen die Rockler Pandas, also die sind auch wieder zurück, Berlin Thunder gewinnen 38-21 gegen die Enthroners, also Enthroners können schon auch mal 21 Punkte.
Genau, also das war auch so eine Sache, da hatten die Enthroners jetzt doch nochmal die Chance zu sagen, hey, jetzt lass uns da mal mitspielen, aber haben es leider nicht genutzt. Ne? Waren jetzt nicht weit weg. Also da sieht man schon auch, die Entwicklung ist positiv, wenn die Teams halt auf Augenhöhe kommen. Ne? Also Berlin, denke ich, Mercenaries, das sind alles Mannschaften, da haben die vielleicht auch eine Chance, dann wirklich mitzuspielen. Ja? Überraschungsmannschaft für mich, die waren diese Woche aber, glaube ich, spielfrei, oder? Die Prag Lions waren spielfrei. Und die, finde ich, sind wirklich stark geworden in dieser Saison. Die hätte ich nicht so stark erwartet.
Ja, ich meine, die Prag Lions Ja. Wo habe ich die? Habe ich die hier? Ja, wir haben zwei Siege, zwei Niederlagen, sind aktuell mit Rogla Panthers auf dem zweiten Platz in der ELF East, ja, hinter den Vikings. Also
das ist schon, ja.
Ja, das ist schon stark. Genau, und dann haben wir noch die Munich Ravens zu Hause gegen die Mercenaries vor 2400 Zuschauern. 58 Punkte für die Ravens und 14 für die Mercenaries. Ja, also war Halbzeit, war schon sehr eindeutig mit, was sind es, 49 Punkten für die Ravens. Also, ja.
Ja.
Mercenaries eine ähnlich schwierige Saison wie letztes Jahr.
Competitive Balance fehlt noch ein bisschen. Da muss man auch dran arbeiten an der Competitive Balance, denke ich. Ne?
Genau.
Aber ja, ist halt so.
Ja, ja. Ich wollte nur kurz eine Ergänzung machen zum Spiel Raiders Tirol gegen Madrid Bravos. Also die haben versucht, nach dem Touchdown dann auf 2 Punkte zu gehen und die Raiders haben es aber gestoppt und dann haben sie es nochmal mit einem Onside-Kick versucht, den sie auch gestoppt
wichtig
haben.
Wichtig für eine Defense, dass sie weiß, dass sie das stoppen kann, so eine 2-Punkte-Conversion. Das ist eine wichtige Sache, dass du weißt, du kannst und dann gibt es Selbstvertrauen auch für die nächsten Spiele.
Ja, und auch für die Raiders Tirol. Ich meine, die sind jetzt in der ELF Süd, in der South und haben 3 Siege, 2 Niederlagen. Davor auf Platz 1 sind die Munich Ravens auch mit 3 Siegen und 1 Niederlage. Also da ist noch alles offen. Bravo ist auch 3 Siege, 2 Niederlagen. Also die wird spannend bleiben, glaube ich. Bis zum Schluss,
diese Division bleibt spannend, ja.
Ja, meine, die Mercenaries haben jetzt 4 Niederlagen. Sind da schon gefühlt ein bisschen raus aus dem Playoff-Rennen, aber die 3 Mannschaften, das können wir die spannendste werden, aktuell.
Wobei da bist du raus aus den Playoffs mit 4 Niederlagen, weil du kannst ja maximal noch Zweiter werden.
Ja.
Kannst nur Erster werden und Zweiter musst du der beste Zweite sein.
Ja.
Ja. Und das geht auch nicht mehr mit 4 Niederlagen. Also da ist.
Bei ELF West ist auch super spannend. Stuttgart Search 3 Siege, 1 Niederlage. Dann die Galaxy auf Platz 2 mit 3 Siegen, 2 Niederlagen. Dann Paris mit 2 Siegen, 2 Niederlagen. Ja. Bleibt spannend, ja.
Bleibt spannend, ja.
Ja, schau ich nochmal kurz. Habe ich so noch was zu ELF mir notiert? Nee, eigentlich nichts mehr Besonderes dann, ja. Dann hätte ich gesagt, dann gehen wir doch gleich mal auf die GFL. Da war der Pink Bowl in Aalen und auch die GFL-Konferenz bei DF1 hatte eine Nettoreichweite von angeblich 472.000 Zuschauern, hat der Sebastian Mühlenhof getwittert. Und da können wir jetzt gleich auch drüber sprechen. Am Samstag wirst du ein Spiel in München bei den Cowboys kommentieren, Martin.
Ganz genau. Ich werde die Cowboys gegen Pforzheim kommentieren nicht, sondern mitkommentieren. Der Andreas Renner macht da schon das meiste, denke ich und hoffe ich.
Ja.
Aber spannend, ja, ich freue mich auch drauf, das zu tun zu dürfen. Gucken wir mal, ob ich sowas auch kann.
Ja, also, mein Cowboys haben jetzt gewonnen knapp am Wochenende 23-21. Auch die Pforzheim Wild Dogs haben eben gewonnen 41-34. Es könnte ein gutes Spiel werden, beide mit einem Sieg jeweils im letzten Spiel und München zu Hause, Pforzheim, meine, die haben auch nichts zu verlieren irgendwie dieses Jahr, also bin gespannt, wie bereitest du dich denn vor, Martin?
Also ich schaue mir die letzten Spiele an von den Cowboys und von den Wild Dogs
ja.
Und dann darf ich bei den Interviews dabei sein. Der Andreas Renner wird die beiden Cheftrainer interviewen und da darf ich dabei sein. Und dann hoffe ich, dass ich da so ein bisschen was erfahre, was ich dann auch nutzen kann am Wochenende.
Okay. Und dann hier ein paar DIN A3 Blätter vollgeschrieben und versuchen an der richtigen Stelle das Richtige zu zitieren. Ja, das ist dann. Ich bin gespannt, was du berichten wirst.
Ja, also ich bin auch gespannt. Ich werde sehen, wie das ist, ne?
Ja, und das kommt dann auch auf DF1, weißt du das, Martin?
Oder
das
ja, genau, irgendwie, ja. Ja.
Auf DF1 ist ja der ehemalige Servus-TV-Sender. Also,
keine Ahnung.
Ja, doch. Ja, von dem her, ich google auch mal kurz parallel, ob ich dazu noch was finde. Offiziell, ob es da irgendwas heißt. Dann heißt nur, den GFL-Bowl wird auch DF1 übertragen. Ich sag, letztes Jahr war es, glaube ich, Servus-TV noch. Also, ja, schauen wir mal. Aber die übertragen, da heißt aber die Konferenz. Also schalten die dann immer wieder zu euch?
Wahrscheinlich, genau. Wie das läuft, ja, keine Ahnung, ja.
Ja. Naja, schauen wir mal. Aber lass uns mal auf den Pink Bowl eingehen. der hat in Aalen stattgefunden. Die wollen ja ähnlich wie in den USA auf das Thema Cancer-Vorsorge, also Krebsvorsorge, Cancer, ja. Breast Cancer oder allgemein Cancer, dann denke ich mal auch mit drauf hinweisen. Und es war auch ein Overtime-Krimi, den Pforzheim dann gewinnt. Also das ist das schon, also Pforzheim gegen Unicorns 41-34. Ja, das ist schon eine Ansage, Martin. Was sagst du zu dem Spiel?
Ja, also wir wissen alle, dass die Unicorns schwere Zeiten haben, die sie jetzt überstehen müssen und in denen sie sich neu finden. Sie sind ja deswegen jetzt kein schlechtes Footballteam oder so. Und die Wild Dogs überraschen ja von Woche zu Woche. Und deswegen ist es nicht sonderlich überraschend, finde ich, dass das jetzt mal so passiert ist. Das war auch jetzt gar nicht so ein eindeutiges Spiel. Also die Haller haben ja lange geführt, haben auch gleich mal 13 Punkte im ersten Quarter gemacht, haben dann auch das zweite Quarter gewonnen.
Hatten noch 14 Punkte Vorsprung im dritten Quarter.
Und haben dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen das vierte Quarter verloren mit 10 Punkten. Und so ist es zustande gekommen. Also da muss man die Analyse halt dann treffen oder analysieren, was ist denn im vierten Quarter passiert, warum sind wir eingebrochen, lag es an der Ausdauer, hat man Fehler gemacht, die Wild Dogs in gute Feldpositionen gebracht haben und so weiter. Also drei Viertel des Spiels gewinnst du und im letzten Quarter verlierst du so sehr, dass du die ersten drei verlierst. Ja. Das ist sicherlich eine Analyse, die man jetzt einmal treffen muss und da muss ich überlegen muss, woran lag das, was war da das Problem? Das werden die Haller tun und dann bin ich mir sicher, werden die auch ihre Schlüsse daraus ziehen, ne? Und werden dann das Richtige auch machen. Ne?
Ja, ja, und die Wild Dogs hatten halt auch 6 Turnovers zusätzlich noch. Und ja, das ist also für die Unicorns bitter dann, dass sie so ein Spiel dann noch verlieren.
Es gibt's, da muss ja irgendwas passiert sein, ne?
Also, ja. Ja, weil die haben halt in den letzten 100 Sekunden dann zum 34-34 ausgeglichen, dann ging es eben in die Verlängerung, die Wild Dogs schnellen Touchdown erzielt und dann die Defense einen Fumble erzwungen und ja, da hat auch dann der Head Coach da die Defense dann auch gelobt, der Michael Lang hat so gemeint, unsere Defense hat uns heute absolut den Allerwertesten gerettet, also ja, da hatten die Wild Dogs dann doch gezeigt, hier, was für ein Charakter, das die Mannschaft dann auch hat, ja.
Das im richtigen Moment dann einfach, du bist im dritten Viertel, bist du hinten und nicht aufgegeben, sondern diesen Winning-Charakter durchgezogen und bis zum Ende gespielt. Und die Haller haben irgendwo mal aufgehört zu spielen. Und dann passiert da halt sowas.
Ja, genau, genau.
Ja, aber vor allem passieren, ne? wenn du ein Top, also vor 4 Jahren wäre das in Haller nicht passiert, ne? Oder 3 Jahren.
Nee.
Da hätte es durchgezogen und das müsste, diese Denke muss halt jetzt wieder neu erfunden werden, glaube ich. Und ja, die Haller werden es auch machen, da bin ich mir sicher, die werden ihre Entscheidungen treffen und die richtigen Entscheidungen treffen und werden dann auch wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Aber trotzdem, also jetzt, ne, ich will jetzt da keine Lobeshymne ablassen, sondern man muss sagen, Pforzheim, der absolute GFL-Überrascher, ne? Aufsteiger und 4-0.
4-1 jetzt, einmal haben sie verloren.
4-1. Da musst du schon sagen, Hut ab, ne? Da ist was passiert in Pforzheim, ne? Und vor dem Trainerstab kann man nur den Hut ziehen.
Ja, ja. Ja, die haben halt dieses Momentum auch aufgebaut durch einen Aufstieg und haben das jetzt mitgenommen. Mannschaft vermute ich dann größtenteils zusammenhalten können und den Drive dann mitgenommen. Ja. Und das ist echt spannend. Also Thema Competitive Balance hatten wir ja gerade. Also GFL Süd ist halt super ausgeglichen. Pforzheim mit 4 Siegen, 1 Niederlage auf Platz 1. Und dann die Unicorns, 2 Siege, 2 Niederlagen. Und dann auch die Comets, also Allgäu Comets, Munich Cowboys, Ravensburg Razorbacks sind auch 2-2 jeweils und Saarland Hurricanes haben halt 2 Siege und 3 Niederlagen, aber eigentlich Platz 2 ist da gerade völlig offen, ja.
Ja, klar.
Ja, dann gehen wir mal noch kurz auf die anderen Ergebnisse ein. Also die Dresden Monarchs gewinnen in Braunschweig mit 35-7, die Munich Cowboys auch ein knappes Spiel vor 1000 Zuschauern gegen die Allgäu Comets 23-21. Da sind auch erst die Comets im vierten Quarter zurückgekommen, haben da nochmal 13 Punkte draufgelegt, hat dann vielleicht die Cowboys einen Gang runtergeschaltet im vierten Quarter.
Und dann zu früh einen Gang runtergeschaltet. Ne?
Ja, dann wurde es nochmal knapp, also dass sie nochmal dann rankommen auf 21-23. zeigt auch den Charakter von den Comets, dass sie dann am Ende auch nochmal dran sind. Also die hatten eben auch in der ersten Halbzeit gar keinen Punkt erzielt, waren 17-0 hinten.
Was mir dazu auch immer einfällt, ist, dass das ist immer so eine große Diskussion bei Trainern, wann wird ein Score, don't run up the score, ne? Also dass man den Gegner nicht einen Shootout hinkriegt. Aber wann ist es denn? Wenn du mit zwei Touchdowns führst, ist er noch ein bisschen lange nicht weg. Dann musst du weitermachen, ne? Dann musst du weiter genauso intensiv arbeiten, um den dritten Führungstouchdown zu kriegen.
Ja.
Weil du siehst, wenn das Momentum kippt und die Mannschaft irgendwie das ein oder andere richtig macht, dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Dann hast du ein One-Score-Game und plötzlich stehst du blank da. Ne? Also aus dem Grunde, zwei Touchdowns oder drei Touchdowns vorne hast du noch lange nichts. Ne? Da musst du schon noch Gas geben, um das Ding sicher zu machen. Was aber auch den Sport interessant macht.
Ja, ja. Ja, also da ist echt die GFL, also finde ich da spannender wie die ELF so. Also von den Ergebnissen
her. Spannend, ja. Also auch die anderen Ergebnisse sind spannend, außer Potsdam gegen Paderborn. Das war jetzt auch nicht so ein Burner. Das war 60-8. Das ist auch nicht das, was du sehen willst. Aber Hildesheim gegen Kiel 2021. Also schon Spannung im Stadion. Ne? Da ist schon.
Da habe ich jetzt 14-7 bei mir. Hildesheim Invaders gegen die Hurricanes.
So. Mir steht 21-20, 14.06.
Okay, vielleicht ist Football aktuell gerade falsch.
Football aktuell hatte bei der ELF auch das Ergebnis Enthroners gegen die Panthers eine Zeit lang andersrum. Ich war nicht so fertig. Ich dachte, was Enthroners gewinnen gegen, vielleicht ist da irgendwie noch was ein Wurm drin. Also bei mir auf GFL-Info
2021.
Hildesheim 20 und Kiel bei den Hurricanes 21.
Okay, ich muss meinen Carsten Keller mal schreiben. Der ist zwar nicht angestellt, aber er schreibt immer wieder für Football aktuell, was da los ist. Ja, okay.
Dann habe ich noch die Berliner Rebels gegen die Düsseldorf Panther, gewinnen 21-14.
Ja, habe ich auch hier. Ja, genau.
Okay, dann gleichen wir das nächste noch ab. Und die Razorbacks gewinnen 45-20 gegen die Saarland Hurricanes.
Ja, genau. Das steht hier auch. Ja, ja.
Ja, dann sind wir da. D'accord.
Ist spannend ist, wenn ich bei Football aktuell auf dem Artikel klicke, dann steht es auch 2021. Aber der Übersicht, weil das finde ich immer praktisch bei Football aktuell, wirklich die Übersicht, weil man auch alle Spiele schnell die Ergebnisse sieht. Okay. Naja, da muss ich den Carsten mal schreiben, was da los ist bei Football aktuell.
Unbedingt, ne?
Ja, gut. Ansonsten, also Dresden Monarchs sind in der GFL Nord ungeschlagen mit 5-0. Dahinter die Potsdam Royals mit 4-1. Die haben ja gegen die Düsseldorf Panther da verloren, war ihr erster Sieg für die Panthers. Also, ja, also GFL ist spannender, finde ich. Da kann wirklich mal jeder jeden schlagen, wie es so jetzt aktuell aussieht. Und von dem her schauen wir mal. Also, ja, wenn es die Konferenz gibt am Samstag, das sind aktuell zwei Spiele, von dem her passt es dann, Martin. Ja, dann wirst du in München im Dundee-Stadion sitzen und die Wild Dogs kommentieren. Parallel läuft noch das Spiel Kiel Baltic Hurricanes zu Hause gegen die Saarland Hurricanes, ja. Genau, so Hurricanes gegen Hurricanes. Ja, Nord gegen Süd.
Mit dem Tornado am Ende.
Na, schauen wir mal. Ja, den Gag kannst du ja in der Konferenz
machen. Sowas fällt dir nur spontan ein.
Ich glaube es auch, ja. Und dann am Sonntag spielen die Dresden Monarchs gegen Düsseldorf Panda im Heinz-Stadion. Im Heinz-Steier-Stadion, so heißt es, und die Braunschweig New Yorker Lions gegen die Paderborn Dolphins. Und genau, ELF können wir auch noch kurz den Ausblick machen. Die Mercenaries spielen gegen Raiders Tirol am Samstag, die Vikings gegen Rheinfire. Oh, das ist in Wien dieses Mal, ist auch wieder. Die Vikings haben in Düsseldorf da im Stadion gewonnen. Mal schauen, ob Rheinfire da jetzt zurückkommt.
Die wollen die Revanche jetzt.
An dem Sieg im Rücken. Dann die Hamburg Sea Devils gegen die Prag Lions, könnte auch spannend werden. Die Hamburg Sea Devils haben in Prag ja gewonnen, aber Prag gerade auch mit einer Bye-Week jetzt auf dem Aufwind. Schauen wir mal. Dann Paris gegen die Frankfurt Galaxy. Ja, wollen auch beide, müssen beide gewinnen, wenn sie dabei bleiben wollen. Ja, es stehen Paris 2 Siege, Galaxy 3 Siege. Da könnte Paris wieder an der Galaxy vorbeiziehen. Stuttgart Surge gegen die Cologne Centurions. Zu Hause, dann Berlin Thunder gegen die Munich Ravens im Preußenstadion in Berlin und Nordic Storm gegen die Wroclaw Panthers am Sonntag. Ja. Das sind die Spiele, ja. Und ich vermute, dass die Stuttgart gegen Köln zeigen werden dann oder Hamburg gegen, ja, Hamburg gegen Prag, weiß ich nicht. Und Berlin gegen München müssten sie dann zeigen im zweiten Slot. Ja, schau mal. Im ersten Slot müssten sie Hamburg gegen Prag dann zeigen, denke ich mal, in Hamburg das Spiel. Naja, auf Pro7 Max. Gut, Martin, hätte ich gesagt, schließen wir das ab. Ist eine lange Folge gewesen. Und nächste Woche kannst du dann berichten, wie dein erster Fernsehauftritt war. Erwähnen ein paar Mal unsere Football-Hautnah-Community, unseren Podcast, damit wir natürlich auch ein paar Hörer bekommen. Und dann kannst du danach berichten, wie es so war. Und ja, vielleicht haben wir auch wieder einen Gast für euch nächste Woche. Schauen wir mal. Wir haben ein paar Ideen, wie wir euch da mal liefern können. Aber das erfahrt ihr dann immer, wenn es soweit ist.
Alles klar.
Genau.
Okay.
Also dann habt eine schöne Woche und wir sind raus.
Ebenso viel Spaß beim Football, ne? Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
Genau.
Du beendest wieder?
Genau. Wir machen jetzt auch Schluss. Also gerne bist du wieder mal eingeladen, wenn es wieder passt, dass wir es hinbekommen. Und dann habt noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Empfehlt uns gerne weiter oder lasst mal eine Bewertung auf Spotify da. Würde uns freuen. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Und vielen Dank nochmal, René. Und euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Tschüss.